Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, eurem Radsport-Talk hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite der Mann, der sich für diese Podcast-Aufnahme hoffentlich einen Handytarif von Wout van Aert gesichert hat, damit er hier als Außenreporter Rede und Antwort stehen kann. Moin Bent.
Ja, ich schaue schon, was da so die Deals sind, die Wout einem möglich macht, definitiv. Aber so muss die gute alte Telekom erstmal hinhalten.
Na, wir kriegen's hoffentlich gut hin. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Wout van Aert jetzt einen eigenen Mobiltarif gelauncht hat. 20 GB Datenvolumen plus 2 GB pro Sieg. Ich glaube, da würde man in diesem Jahr wahrscheinlich keinen besonders guten Deal machen, auch wenn er das eine oder andere nicht ganz so kleine Rennen natürlich gewonnen hat. Wir sind hier versammelt nochmal, um auf die Tour de France der Männer zurückzublicken. Die letzte Woche, die hatte es nochmal ordentlich in sich und natürlich wollen wir auch nochmal einen Blick auf das große Ganze werfen und vorausschauen auf die Tour de France Femme, die am kommenden Sonntag dann in der Schweiz startet. Einen kleinen Überblick über weitere Ergebnisse und News wird es geben, aber der fällt heute eher kurz aus. Zum einen aufgrund der Tatsache, dass wir hier einiges zu besprechen haben werden, aufgrund dessen aber auch, dass ich am Wochenende wieder unterwegs war und mit der Arbeit gerade ordentlich eingespannt bin. Aber wir versuchen euch hier natürlich mit ein bisschen Verspätung, aber einem nicht weniger analytischen Blick jetzt hier nochmal durch diese Folge mitzunehmen. Wir hatten uns in den Ruhetag in den letzten verabschiedet mit der bitteren Nachricht von Jonas Vingegaard Sturz und der Aufgabe des Mitfavoriten, des Gesamtzweiten der diesjährigen Tour de France. Und die 16. Etappe, das Einzelzeitfahren, das hatte es nicht weniger in sich, denn auch hier mussten wir mit einem schmerzhaften Verlust, einem umso schmerzhafteren Verlust für die deutschen Radsportfans klarkommen, denn im Rahmen des Einzelzeitfahrens stürzte Florian Lipowitz in einer Kurve, rutschte da weg und es leidete dann ganz übel auch noch mit der Schulter voran in den Bordstein, so ein bisschen ähnlich vom Gefühl her der Impact dieses Sturzes wie der von Jonas Vingegaard. Lass uns, bevor wir mal nochmal auf das Sportliche des Einzelzeitfahrens blicken, sprechen. Wie bitter war das für dich zu sehen? Ich weiß, so ein bisschen Häme war bei dir zumindest, was die Bora-Diskussion anging. Dabei habe ich auf jeden Fall wahrgenommen auf Blue Sky. Aber wahnsinnig bitter natürlich, weil Florian Lipowitz auf einem guten Weg war, zumindest wieder in Richtung Top 5, oder?
Ja, und wir hatten ja ganz viele offene Fragen noch, gerade was jetzt so die Form für die letzte Woche angeht, was es angeht, wenn es jetzt wirklich dann in die Alpen nochmal geht. Und ja, generell einfach auf diese Art aus dem Rennen auszuscheiden, ist mega bitter. Im Nachgang gab es dann mehrfach irgendwie, dass zum Beispiel Tadej Pogacar sich auch geäußert hat, er hätte die Kurve, an der Lipowitz gestürzt ist, gar nicht richtig einsehen können beim Recon, weil irgendwelche Fahrzeuge im Weg gewesen waren. Und ja, von daher, das Gefühl schwingt so ein bisschen mit, dass es ein wirklich unnötiger Sturz war. Große Fragezeichen, was wäre gewesen, wenn, ne?
Ja, Ralf Denk hat allerdings im Nachgang auch ganz klar seinem Fahrer Florian Lipowitz da die Schuld gegeben. Also hat jetzt nicht irgendwie versucht zu sagen, ja, die Strecke war hier unfair, sondern einfach, wir haben viel riskiert, an der Stelle vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann ist es ein Rennunfall, der natürlich wahnsinnig bitter ist. Florian Lipowitz fährt ein verdammt konstantes Jahr und war, wie gesagt, hier wieder auf dem Weg in Richtung Top 5, vielleicht sogar in Richtung Podium. Wir werden es wohl nie erfahren. Was machen wir jetzt aus der Tour de France von Florian Lipowitz? Bleibt so ein bisschen der Eindruck, den ich zumindest so ein Stück weit habe, dass er wahrscheinlich der konstanteste Red Bull Bora-Hansgrohe GC-Fahrer ist, den es so gibt, aber dass die Höhen so ein bisschen erreicht sind, also er so an sein Glass-Ceiling aktuell stößt und Remco dann vielleicht in dem Fall, wir werden über die Gesamtleistung noch sprechen, einfach den höheren Peak erreichen kann und Florian Lipowitz einfach so wahnsinnig konstant ist, aber aufgrund der Art und Weise, wie er Radrennen fährt, ist er vielleicht einfach, ja, einer der 5 besten Fahrer der Welt, aber für ganz vorne wird es vielleicht gar nicht reichen. Wie ist da so dein Eindruck? Sind wir da zu streng mit ihm?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Fazit, ist so ein Schulterzucken zu dieser Tour, weil eben für mich ganz vieles unklar bleibt. Aber ja, grundsätzlich gehe ich das mit. Super konstanter Fahrer, der aber wahrscheinlich nur nochmal irgendwie von einem Tourpodium träumen kann, wenn tatsächlich eben, ja, wie schon einmal, irgendwie alles genau passt und eben auch die Konkurrenz passt und jemand wie Remco Evenepoel sicher tiefere Tiefen hat, aber eben auch höhere Höhen, die er erreichen kann, wo wir jetzt sicher gleich auch noch drauf kommen werden.
Ja, es bleibt so ein bisschen der Eindruck, du hast es gesagt, dass so viele offene Fragen bleiben, sowohl bei Florian Lipowitz, wie hätte er jetzt diese Alpentage überstanden? Er auch im Zeitfahren sah er ja durchaus gut aus, die Lücke zu Remco, die war schon recht groß, er hätte also im teaminternen Duell da schon nochmal ein Minütchen plus 20 vielleicht gefressen. Auf der anderen Seite bleibt auch bei Wismar zum Beispiel eine große Frage, finde ich, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber die sahen ja wirklich sehr, sehr gut aus in der letzten Woche. Schauen wir erstmal aufs Zeitfahren. Wir sehen zunächst die Ineos-Fahrer Thaling und Ganna, die sich da ordentlich die Bestzeiten um die Ohren hauen. Erst Thaling und man denkt dann, Ganna kommt noch vorbei. Das gelingt nicht. Dann ist es Bruno Amirai, der Thaling unterbietet. Und dann ist es Mattia Cattaneo, der ein wirklich starkes Zeitfahren gezeigt hat für Red Bull Boransgrohe und dort eine Bestzeit setzen konnte. Dann eine kuriose Szene. Tymon Arensmann verpasst den Start zum Einzelzeitfahren, muss dann mit etwas Verspätung auf die Strecke. Das kostet ihm die zwischenzeitliche Führung, denn er kam so ungefähr 10, 15 Sekunden zu spät und ist am Ende 5 Sekunden langsamer als Cattaneo. Und dann kommen die Favoriten. Erst ist es Mattia Schelmose, der Mattia Cattaneo deutlich unterbieten kann. Und dann deutet sich was an, was wir in der Schlusswoche auch noch viel sehen werden. Juan Ayuso scheint so ein bisschen die Puste auszugehen. Schon an dem Tag ist er 1 Minute 17 langsamer als Mattia Schelmose. Und ich würde sagen, Ayuso eigentlich ein sehr guter Zeitfahrer. Also schon ein durchaus überraschendes Ergebnis. Dann, wie gesagt, der Sturz von Florian Lipowitz, am Ende Schlüsselbeinbruch. Er wurde mittlerweile operiert. Es bleibt abzuwarten, ob er in dieser Woche, in dieser Saison nochmal zurückkommt. Er war da wohl im Interview bei der ARD, habe ich jetzt leider nicht hören können auf der Schlussetappe. Da werden wir euch aber sicherlich noch informieren, wenn wir da genaueres über sein Comeback wissen. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Zunächst kommt Paul Sixas 12 Sekunden hinter Mattia Schelmose, also ein gutes Zeitfahren von ihm. Del Toro, würde ich sagen, fast ein überraschend gutes Zeitfahren, verliert hier nur 5 Sekunden auf Paul Sixas. Ich weiß nicht so ganz, Ben, sprach das für dich für Sixas oder für Del Toro oder gegen Sixas? Mein Eindruck war so ein bisschen, wir haben hier gesehen, dass den beiden so langsam die Puste ausging.
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall auch, dass die beiden, wie wir das schon in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen haben, glaube ich, sehr auf Augenhöhe einander begegnen können. Aber ja, dass eben 3 Wochen für beide nochmal in der Form eine ganz neue Experience ist.
Absolut. Für Sixas natürlich noch mehr als für Isaac Del Toro an der Stelle. Dann Tadej Pogacar auf der Strecke, er stürzt, du hast es angesprochen, fast in der gleichen Kurve wie Florian Lipowitz. Dann ist Remco an der Reihe, der absolute Zeitfahr-Goat im Moment, muss man ganz ehrlich sagen. Nochmal 1 Minute 4 schneller als Mattia Schelmose, der ja wirklich nicht getrödelt hat. Tadej Pogacar, der verliert eine knappe 1/2 Minute auf den Weltmeister, der hier tatsächlich den 2. Tagessieg in Folge holt, unterbrochen nur vom Ruhetag. Natürlich bittersweet für Red Bull Boransgrohe, aber das hat man richtig gemerkt, dass Remco das gut getan hat. Hier auch im Zeitfahren nochmal wirklich eine Performance, die ja absolut über jeden Zweifel erhaben war, gezeigt hat. Er hat erst später dann die Nachricht bekommen, dass sein Teamkollege gestürzt war, wurde ihm natürlich auch wieder angekreidet, wie kannst du dich da freuen, bla bla bla, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Aber die Leistung vor und jetzt nach dem Ruhetag von Remco Evenepoel, die war wahnsinnig beeindruckend.
Ja, definitiv. Die hat nochmal sehr untermalt, was sich jetzt auch vorher schon angezeichnet hatte. Hier und da immer noch vielleicht mal am Straucheln, aber insgesamt einfach in Topform dieses Jahres, wenn nicht sogar insgesamt der letzten Jahre. Hat mir wirklich sehr, sehr imponiert, was er da tatsächlich so Tag für Tag dann noch geleistet hat.
Ja, und die Ausgangssituation in der Gesamtwertung, die könnte, hätte nicht besser sein können für Remco Evenepoel. 4,5 Minuten hinter Tadej Pogacar, das mal dahingestellt, aber mittlerweile hatte er dann schon 2 Minuten 20 Vorsprung auf Isaac Del Toro. Über 3 Minuten oder fast 3 Minuten auf Paul Sixas. Juan Ayuso, der hatte sich mit dem Zeitfahren auch so ein bisschen rauskatapultiert im Kampf ums Podium und um Platz 2. Aber für Red Bull Boransgrohe ja auf der einen Seite natürlich enttäuschend, dass Florian Lipowitz da rausgeflogen ist, auf der anderen Seite natürlich ihn darin bestärkt, dass man die ganze Zeit da so konstant auf die Doppelspitze gesetzt hat, denn so war man weiter mittendrin im Kampf um Platz 2. Wir gehen auf den 17. Tag und Pent, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war das eine der verrücktesten Etappen, die ich seit langem gesehen habe, denn ich habe noch nie eine Ausreißer-Etappe für Sprinter gesehen, so habe ich es hier mal als kleine Punchline genannt. Das war eine ganz verrückte Etappe. Es gab einen langen Kampf um die Ausreißergruppe, geprägt von Lidl gegen Alpecin ums grüne Trikot. Dann gibt es über die Kuppe des ersten langen Anstiegs, der so im ersten Viertel der Etappe befahren wurde, so ein Riss im Feld. Vorne sind eigentlich alle großen, wichtigen GC-Fahrer, außer Isaac Del Toro und Tom Pidcock, auch Mats Pedersen auf einmal dann in der hinteren Gruppe. Vorne wird dann gefahren, irgendwann entscheiden sie sich aber so ein bisschen ruhiger es angehen zu lassen, weil dann doch nur Decathlon vorne das Interesse hat. Und dann löst sich aus der Pogi-Gruppe, aus der vorderen Gruppe, nochmal eine neue Spitzengruppe mit 16 Fahrern, mit unter anderem Mathieu van der Poel, Thijs Benoot, Per Strand Hagenis und Jasper Stuyven. Der Rest wartet. Also die GC-Fahrer sagen hier, ja, los, denn wenn ihr jetzt fahren wollt, dann fahrt, wir machen jetzt hier keinen Stress. Und Decathlon ist es dann, die in der Verfolgergruppe für Olaf Koy dann doch noch auf den Sprint spekulieren und die Gruppe ja versuchen dran zu halten. Und als es dann so ungefähr bei 30 Sekunden ist, springt dann nochmal eine riesige Gruppe nach vorne und wir haben auf einmal ja quasi ein Ausreißerfeld, was sich vor dem Feld befindet. Während das Favoritenfeld dann so ein bisschen stehen bleibt, da können sie sich dann vorne lösen und es gibt eine Riesengruppe, die dann auch noch nach vorne kommt, während Mats Pedersen ganz vorne alles versucht, irgendwie erst den Zwischensprint zu gewinnen und sich dann vorne zu halten. Das klappt nicht und dann gibt es einen Zusammenschluss und wir sehen quasi einen Massensprint aus der Ausreißergruppe. Jasper Stuyven war zwischendurch noch vorne raus, wird dann aber wieder eingeholt. Es gibt noch ein paar Attacken über die letzte Welle, aber es bleibt eben beim Sprint und Mathieu van der Poel, der zeigt sich hier als der stärkste Anfahrer, den man sich so wünschen kann. Philipsen perfekt abgeliefert, wie schon so oft bei dieser Tour und diesmal holt er den erhofften Sieg vor Mauro Schmid und vor Olaf Koy. Mats Pedersen so hart gekämpft und am Ende war er nach dieser Etappe schlechter im grünen Trikot positioniert als vor der Etappe. Ja, lass uns mal so ein bisschen darüber reden. Konntest du der Etappe im gesamten Verlauf folgen und hast alles nachvollziehen können oder ging es dir wie mir, dass du auch nach der Etappe so da saßt, so, hä, was ist gerade passiert?
Nee, definitiv. Also es ging ja drunter und drüber. Zum Beispiel Decathlon, die ja einfach auch in gar nicht so einer leichten Position sind, dadurch, dass sie ja aufs GC fahren und irgendwie für Olaf Koy, dass die da so committed haben, auch während der Etappe dann nochmal mit Dan Hule, glaube ich, war es, der dann sich nochmal vors Feld gespannt hat und gesagt hat, er versucht jetzt nochmal hier irgendwie die ranzuholen. Sehr, sehr bizarr, wie dann eben, ja, hier und da es dann reißt, zusammenfährt, wieder aufreißt und insgesamt eine sehr wilde Nummer. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, liegt das vielleicht auch dran, wie die Wochen davor gelaufen sind, dass einfach viele Teams so ein bisschen Torschlusspanik bekommen haben, jetzt nochmal irgendwie auf Teufel komm raus einen Etappensieg holen zu wollen?
Ja und nein, ich glaube, es war halt so klar, dass die Etappe eigentlich war ja von allen so ein bisschen als Ausreißer-Etappe markiert worden und ich glaube, Olaf Koy und Decathlon, die hatten ja jetzt eigentlich nichts mehr zu beweisen, würde ich sagen, die hatten zum einen den Etappensieg schon von Olaf Koy, sie haben Paul Sexas, der ums Podium mitgefahren ist, ich glaube einfach, wie sich die Etappe durch diesen Kampf um Grün, wo sich ja Alpecin und Lidl die ganze Zeit gegenseitig neutralisiert haben in der Anfangsphase, bestand auf einmal die Möglichkeit, dass es dann doch eine Sprintoption wird, dass dies jetzt aus der Ausreißergruppe wird, liegt ja so ein bisschen daran, dass dann die GC-Fahrer, allen voran UAE, über die müssen wir auch gleich noch reden, sich entschieden haben, wir wollen die Etappe jetzt nicht kontrollieren und dadurch alles so ein bisschen chaotisch wurde, dann Mats Pedersen, der wirklich alles versucht hat, um hier das grüne Trikot schon klar zu machen und ihm hat das ja am meisten geschadet, dass die Etappe sich dann zu so einer Sprintetappe entwickelt hat, weil er wurde Achter nur auf der Etappe. Philipsen hat die Etappe gewonnen. Also auch da kann man, glaube ich, im Nachhinein viel sagen. Lidl hätte anders fahren müssen, aber ich glaube, es war super schwer, weil sich die Situation ständig verändert haben, dann spontan zu reagieren und zu sagen, nee, Pedersen, warte jetzt mal, konzentriere dich auf den letzten Sprint. Es hätte auch durchaus sein können, dass die Gruppe hinten gar nicht läuft, die große und die kleine, die vorne mit Pedersen war, da durchkommt. Also es war irgendwie ganz schwer. Ich glaube, es war so ein bisschen ja, was ich gerade schon ansprechen wollte, UAE, denn da können wir auch noch über Adam Yates sprechen, der wie auch immer diese Etappe überlebt hat. Der hat hier eindeutig Anzeichen einer Krankheit gezeigt, ist früh zurückgefallen und kam am Ende mit großem Rückstand ins Ziel. 26 Minuten 36 verlor auf einer vermeintlich einfachen Etappe. UAE hat es versucht, ein bisschen runterzuspielen, aber ich glaube, dass sie gemerkt haben und wir haben es auch in den kommenden Tagen gesehen, da ging definitiv krankheitsmäßig was rum bei UAE. Ich glaube, das hat am Ende so ein bisschen den Sargnagel bedeutet, weil dadurch auch keine ordnende Kraft im Feld war und deshalb konnte es so chaotisch werden. Ich fand es nicht schlimm. Es war eine spannende Etappe und Jasper Philipsen gewinnt diese eben vor Mauro Schmid. Auch über den müssen wir vielleicht nochmal reden. Absurd gute letzte Woche oder generell letzte zwei Wochen bei der Tour. Auf den können sich die Fans von Pinarello ja scheinbar laut Gerüchten sehr doll freuen im nächsten Jahr. Und wir werden über ihn noch sprechen. Olaf Koi, wie gesagt, Dritter. Und man konnte sich ein bisschen einreden, dass wir einen ganz spannenden Kampf um Grün sehen werden. Mats Petersen nach der Etappe 452 Punkte und Philipsen eben 445 Punkte. Wir gehen zu Etappe 18. Auch hier sehen wir wieder sehr lange Gespringe, sage ich mal, vorne raus und Kampf um die Ausreißergruppe. Vor allem natürlich auch von Valentin Paré-Peintre und Richard Carapaz, die beide noch Hoffnung auf die Bergpunkte und aufs Bergtrikot hatten. Und irgendwann löst sich dann eine recht starke Gruppe. Vorne wieder Pedersen aktiv, der sich Sprintpunkte holt, auch obwohl das Profil recht schwierig war. Hat er da souverän zuschlagen können. Und irgendwann sehen wir dann eben vorne eine Gruppe um Jorgensen, Tobias Haaland, Johannessen, Valentin Paré-Peintre und Carapaz. Es kontrolliert zunächst UAE und dann irgendwann steigen Total Q365 und Tudor ein, eben auch, weil ein gewisser Tobias Haaland Johannessen vorne war. Der war es nicht, sondern Richard Carapaz vorne war, der im Kampf um die Top Ten noch ein Wörtchen mitreden wollte und die wollten eben diese Position verteidigen. Kann man jetzt drüber diskutieren, muss das sein? Ich finde es eigentlich nicht schlimm. Die Teams haben häufig dann wenig andere Ziele, um die sie noch kämpfen können und in der Motivation ist das gar nicht so schlecht. Vorne lösen sich dann irgendwann Jorgensen, Tobias Haaland, Johannessen und Felix Engelhardt, dahinter weiter Gespringe und Jorgensen und Haaland, Johannessen versuchen weiter sich abzusetzen. Es gelingt aber nicht so richtig. Die Spitzengruppe geht dann mit 6 Minuten Vorsprung in die letzten 10 Kilometer. Irgendwann fährt dann auch Red Bull Borans Grohe. Das lag auch daran, dass bei UAE weiter ordentlich gebröselt hat. Unter anderem Brandon McNulty musste das Rennen aufgeben und auch weitere Fahrer waren schon früh zurückgefallen für UAE. Die waren hier so ein bisschen angreifbar, konnte man sagen. Deshalb auch Bora damit eingestiegen, denn die hatten hier ihr eigenes Interesse. 4,5 Kilometer vor dem Ziel versucht Jorgensen mal was, dann zündet Carapaz zum ersten und die zweite Attacke 3,5 Kilometer vor dem Ziel, die sitzt dann, dahinter schauen sie sich nur noch an, Carapaz bockstark und gewinnt seine zweite Tour de France Etappe seiner Karriere, 25. Profisieg und dahinter Mauro Schmid, der noch den Sprint der Verfolger gewinnt, am Berg stärker als Paré-Peintre und Haaland Johannessen, ich habe es angesprochen, der ist geflogen in der Schlusswoche. Bora kontrolliert dahinter weiter, das fällt in Richtung Ziel, da passiert nicht viel. Die GC-Gruppe kommt geschlossen ins Ziel auf dieser ersten Alpenbergankunft, aber lasst uns über Richard Carapaz reden. Wie viel Bock macht der, wenn er einfach fliegt wie in der Schlusswoche und richtig gute Beine hat?
Ja, ich glaube, wir hatten es beide vorab auch schon gesagt, dass er einer ist, auf den wir uns wirklich freuen, dass wir gerade uns auf ihn freuen, wenn er eben nicht versucht, auf die Top Ten im GC irgendwie zu fahren, sondern tatsächlich versucht, so ja mit dem Bergtrikot so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen oder eben auf Etappensiege zu fahren. Und ja, der ist unfassbar spritzig, das ist super zu sehen, auch was für eine Aggressivität der in so ein Rennen mit reinbringt, da nochmal eine Attacke zu setzen und es nochmal zu versuchen und nochmal auf Teufel komm raus. Wenn man den tatsächlich in Höchstform erleben kann, dann ist das schon echt einfach super, super, super sehen zu können.
Wie hat dir Mauro Schmid gefallen? Ich habe ihn ja jetzt schon so ein bisschen gelobt, aber erst gewinnt er da seine Etappe, dann sprintet er aus der Ausreißergruppe auf Rang 2 und jetzt wird er hier nochmal Zweiter aus einer Ausreißergruppe. Das war wahnsinnig beeindruckend in der Schlusswoche von ihm.
Ja, definitiv. Also hatte ich vorher auch so gar nicht auf dem Zettel und ja, war tatsächlich dann vor allem hinterher beim nochmal so über die Ergebnisse drüber gucken, dann zu sehen, Etappensieg, zweiter Platz, nochmal zweiter Platz. Ärgerlich, dass es dann immer so der zweite ist, aber ich glaube, da kann er trotzdem drei große Kreuze hinter dieser Tour machen. Das war schon echt super, super stark.
Vor allem, weil er ja den Etappensieg zumindest schon mal hatte, dann ja, ist man, glaube ich, nicht ganz so traurig, wenn es nicht der zweite wird. Generell Jayco viel investiert und am Ende zumindest in der Hinsicht belohnt worden, dass man ja hier immer wieder aus Ausreißergruppen irgendwie vorne dabei war. Richard Carapaz gewinnt also die Etappe vor Mauro Schmid und Matteo Jorgensen. Warst du abschließend zu der Etappe überrascht, dass hier die GC-Teams nichts versucht haben, auch weil UAE ja so ein bisschen angreifbar wirkt? Oder hattest du Verständnis, weil eben diese schweren beiden Tage in Alpe d'Huez noch anstanden?
Ja, da hat sicherlich das mit reingespielt, dass man sich die eher angestrichen hatte, dass man natürlich nicht damit planen kann, dass die großen Konkurrenten dann plötzlich schwächeln. Im Zweifel hat auch so ein bisschen reingespielt, so dieses Fairness-Ding, man möchte das dann nicht sofort schamlos ausnutzen. Insgesamt hat es mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass nicht versucht wurde, mehr zu machen, dass wenn man sieht, dass Pogacar so ein bisschen isoliert ist, dass man dann zumindest mal antestet, so was ist denn hier eigentlich möglich, gerade so bei den Teams, die noch so ein bisschen in Schlagweite vielleicht sind.
Einem geht es ja da auch nicht nur um Tadej Pogacar, sondern auch um vor allem um Isaac Del Toro, den man hier mal so ein bisschen hätte testen können. Aber es kam dann alles, wie es kommen musste. Die beiden Bergankünfte Richtung Alpe d'Huez standen an. Und ich habe es angekündigt, Außenreporter Bent, du warst vor Ort. Lass uns doch mal so ein bisschen mit deinen Eindrücken anfangen. Du hast mir erzählt, du warst am Anstieg nach Alpe d'Huez auf der 19. Etappe und hast ja auch die 20. angeguckt. Du bist, glaube ich, auch noch mal selber jetzt hochgeradelt, Alpe d'Huez. Vielleicht magst du mal so ein bisschen einen kleinen Reisebericht dalassen, bevor wir sportlich über die beiden Ankünfte sprechen.
Ja, es ist ja vieles auch schon so berichtet worden und ich kann das einfach nur bestätigen. Es ist unfassbar, was da gerade in Alpe d'Huez los war am ersten Tag. Wir sind echt früh aufgestanden, früh losgeradelt und als wir ankamen, war es echt voll. Wir hatten tatsächlich zwischendrin auch schon fast die Hoffnung aufgegeben, noch irgendwie auf den Berg hochzukommen, weil zwei Gendarmen, wirklich die mutigsten Männer in der französischen Polizei vermutlich, alleine versucht haben, eine ganze Brücke zu sperren für ungefähr 100.000 Leute, die andrängten. Als das Verbot ausgesprochen wurde, keine Fahrräder mehr, sind sofort 20 Leute an den beiden vorbeigeradelt, bis sie wirklich angefangen haben, Leute von den Fahrrädern zu zerren. Da haben wir es dann erstmal aufgegeben und gesagt, gut, dann suchen wir uns jetzt hier unten vorm Anstieg einen Spot. Wir sind dann später tatsächlich nochmal ein kleines Stück hochgekommen. Wir saßen dann ein Stück vor der ersten Kehre. Und ja, es war echt unfassbar, wie voll das war, wie viele Leute nach uns auch noch tatsächlich kamen. Ich habe irgendwo Zahlen gesehen von bis zu 500.000 Leuten, die da am Berg standen. Und ja, entsprechend war die Atmosphäre, ne? Es war den ganzen Tag Party. Es war natürlich super warm. Das war, glaube ich, irgendwie so, dass das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber. Und du sitzt dann den ganzen Tag da, ne? Wir waren um 11 am Berg und am Nachmittag erst kam dann die Fahrer vorbei. Das heißt, bis dahin musst du dir irgendwie die Zeit ja rumbringen. Von daher die Karawane nicht nur ein großer Werbeschlag, sondern tatsächlich muss man sagen, auch willkommene Abwechslung, weil man irgendwie Entertainment hat. Zwischendrin natürlich auch immer toll, wenn dann zum Beispiel Kinder mit dem Fahrrad selber Alpe d'Huez hochfahren und angefeuert werden. Mehr noch fast als die Profis. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und als die Profis selber dann kamen, da gab es kein Halten mehr. Also das war unfassbar, was da für eine Stimmung vom Streckenrand zu spüren war. Wir haben auf den Spitzkehren über uns immer noch die Leute rufen gehört, wenn die Leute vorbeikamen. Ja, und wirklich dann da selber zu stehen und die Fahrer fast schon anfassen zu können, das ist natürlich super, super beeindruckend und eben auch dann zu sehen, ja, mit was für einem Tempo die da hochfahren. Also du hast es angesprochen, ich bin gestern dann, also einige Tage später, selber Alpe d'Huez hochgefahren, ungefähr 10 km/h langsamer als Tadej Pogacar und war fast am Limit. Unfassbar, was die leisten können und hinterher nicht sofort vom Fahrrad fallen und eben vorher ja schon deutlich, deutlich mehr gefahren sind. Also das sich jedes Mal wieder vor Augen zu führen, ist einfach echt krass. Es gab eine Frage zum Müll, hatte ich gesehen, weil das war tatsächlich auch was ich mich gefragt habe, weil wir natürlich auch Sachen mitgebracht hatten, weil ja viel Zeug geschmissen wurde. Es waren viele Müllsäcke aufgehangen, die hingen Montag aber auch noch. Das heißt, es war noch sehr viel Müll oben am Berg. Tatsächlich haben wir aber gesehen, als wir dann nachmittags wieder runtergefahren sind, dass viele auch im Laufe des Tages dann eingesammelt worden sind. Das heißt, insgesamt fand ich, war es erstaunlich sauber dafür, dass da 500.000 Menschen einen ganzen Nachmittag irgendwie verbracht haben, den Berg erstmal ordentlich zuzumüllen.
Wie hast du es wahrgenommen? Es wurde jetzt auch im Sportschau-Podcast viel darüber diskutiert, dass der Berg dann jetzt vielleicht mit der Anzahl der Zuschauer, die dort an der Strecke waren, dieses Mal so ein bisschen seine Kapazitätsobergrenze vielleicht erreicht hat. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, du warst eher in einem Bereich, der dann noch nicht ganz so voll war, wie wenn es dann nach oben hin richtig in die Serpentinen geht. Aber ist das auch dein Eindruck, dass das wirklich absolut grenzwertig schon ist zum Teil oder vielleicht sogar an einigen Stellen schon zu viel? Oder hast du das Gefühl, ja, das müssen wir so auch in Kauf nehmen, weil genau dafür lieben wir ja den Radsport?
Ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Du hast recht, da wo wir standen, da war noch einigermaßen Platz. Da konnten wir atmen, da konnten die Fahrer atmen. Von dem, was ich aber von oben gesehen habe und alleine, was wir gesehen haben, was an Menschenmassen unten in den Berg rein ist, und es waren ja Leute schon Tage vorher oben, war es so überlaufen, dass ich durchaus sagen kann, ich verstehe, dass dann jemand wie Paul Sexas vorher sagt, ihm ist so ein bisschen unwohl bei der Sache. Und ja, auch eben so diese Sachen, zwei Gendarmen stehen unten und sagen, keine Fahrräder mehr und Dutzende Leute preschen vorbei. Da muss man natürlich sagen, klar, ganz vorhersehen kann man es natürlich nicht, aber ja, dass man da in Zukunft vielleicht mal gucken muss, gerade an eben solchen Locations wie Alpe d'Huez, die eben so einen Ruf und so einen Sog haben, ob man da nicht vorher eben ja auch klarer kommuniziert, ne, und eben schaut, wie kriegt man die Leute vielleicht besser umverteilt. Weil dass dann eben die Mannschaftsfahrzeuge kaum den Berg hochkommen, ist natürlich auch für die Teams einfach blöd.
Ja, und ich glaube, wir haben einen Rubio gesehen, der weil ein, ich glaube, UAE-Auto bremsen musste, da voll in die Heckscheibe geflogen ist und so. Also ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass zum Teil das auch so ein bisschen an diesen automatischen Bremsassistenten liegt, die mittlerweile in den Autos sind, und das ist im Radsport natürlich irgendwie schwierig, weil da häufiger ja dann einfach so Dinge in der Nähe sind, und ja, ich glaube, es ist ein schwieriger Spagat. Die Diskussion wird natürlich zu einem aus Sicherheitsgründen geführt und da finde ich sie legitim. Zum anderen wird ja viel darüber gesprochen, braucht es Eintritt, wollen wir da vielleicht so ein bisschen diesen Sport besser noch vermarkten. Da bin ich nicht so Fan von, weil ich glaube, ein Mittelweg ist es. Und zum Beispiel in Le Markstein, da wo viele deutsche Radsportfans ja auch waren, da haben wir gesehen, wie friedlich es auch sein kann und wie ungefährlich, sage ich mal. Es ist schwierig und auch nicht im Interesse des Sports, da diesen ganzen Anstieg irgendwie einzuzäunen. Ich glaube, das wird es auch nicht sein am Ende. Aber ja, man muss da, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Die Diskussion im Tourfunk, die kann ich euch empfehlen, die war sehr hitzig. Fabian Wegmann war da sehr, ja, hat sich da sehr auf den Schlips getreten gefühlt, um es mal freundlich auszudrücken, von den Kommentaren von Michael Ostermann, ob dieser Berg vielleicht an seine Kapazitätsgrenzen kommt, ist aber an sich eine interessante Diskussion. Und ja, danke dir für deine Eindrücke auf jeden Fall. Bin ein bisschen neidisch, ich habe Alpe d'Huez nur mit der Frauentour de France einmal mitgenommen und da waren die Zuschauermassen leider einfach nicht vergleichbar mit dem, was wir bei den Männern sehen. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch, aber es ist auch zum Zuschauen wieder ein Highlight, und dass wir jetzt mit dem Le Markstein-Wochenende und mit diesem gleich zwei solche Highlights hatten und dann noch die Bilder aus Paris. Ich glaube, so rein von den Social-Media-Clips her war das riesige Werbung nochmal für den Radsport, diese beiden Wochenenden und generell diese Tour de France rein von der zuschauenden Perspektive. Es gab, glaube ich, wenig bis keine Zwischenfälle mit Fans, was ja auch erstmal gut ist. Es war an einigen Stellen grenzwertig. Remco Evenepoel wird mir wahrscheinlich nicht zustimmen. Der wurde da nicht nur einmal aufgehalten von Fahrzeugen. Aber ja, das lässt sich, glaube ich, einfach nicht verhindern. Lass uns sportlich werden. Wir gucken auf die erste Etappe, die eben diesen ganz klassischen Alpe d'Huez-Anstieg am Ende hatte. Die 19. Etappe von Gap, 127,9 Kilometer. Und es war auch wieder da Vollgas über den ersten Anstieg. Und dann löst sich aber eine starke Spitzengruppe, 43 Fahrer stark mit Wismar, mit Lenny Martinez. UAE fährt natürlich im Feld, auch wenn sie hier weiter krankheitsbedingt nicht ganz in voller Power zur Verfügung waren. Es war da früh schon weg. Es fuhr schon 107 Kilometer vor dem Ziel Großschartner im Feld. Und in der Gruppe sind es vor allem Lidl und IF, die mit vielen Fahrern vorne sind und diese Gruppe so am Laufen halten. Und es entwickelt sich weiter das nächste Kapitel im spannenden Battle zwischen Valentin Paré-Peintre und Richard Carapaz. Zunächst ist es hier Valentin Paré-Peintre, der sich Punkte holt. 55 Kilometer vor dem Ziel ist es dann so knapp 4 Minuten für die Gruppe. Weiter sind es Wismar, Ineos und IF, die Gruppe am Leben halten. Petersen war auch vorne mit dabei und macht die Punktewertung hier schon fast fix. Bisschen schade, weil er hat es dann doch geschafft, die Spannung nicht bis Paris zu halten, sondern hier schon in den Alpen dann tatsächlich die Punktewertung zu holen. Aber der war wirklich absurd stark, hat so erinnert an Wout van Aert in seinen besten Tagen, vielleicht ein bisschen schlechter geklettert, aber wahnsinnig zäh und vor allem wahnsinnig beherzt hat er hier ums grüne Trikot gekämpft. Irgendwann platzt dann schon recht früh an der Steigung vor Alpe d'Huez. Valentin Paré-Peintre weg und dahinter ist tatsächlich die GC-Gruppe schon sehr klein und es bestätigt sich der Eindruck aus dem Zeitfahren. Ayuso bricht hier weg, ist schon 3 Minuten 3 hinten. Vorne ist es noch eine Fünfergruppe um Arensmann, Lenny Martinez und Sepp Kuss und 11,8 Kilometer von dem Ziel, also unten im Anstieg nach Alpe d'Huez, da dockt sich dann Tadej Pogacar ab. Es hat keinen überrascht. Ich glaube, es war allen klar, dass er hier gerne sowohl gewinnen möchte, als auch die absolute Bestzeit einfahren möchte. Pogi geht also hinten, hat Remco noch Hindley, der erstmal die Verfolgergruppe der GC-Fahrer kontrollieren kann. Benoot fährt auch noch mit für Paul Sixas und dann besteht die Gruppe eben noch aus Benoot, Sixas, Hindley, Remco, Schelmose und Isaac Del Toro. An der Spitze werden Spielchen gespielt zwischen Carapaz, Kuss und Martinez und das sorgt natürlich dafür, dass Tadej Pogacar immer weiter ranfliegt. Wie gesagt, die Bilder atemberaubend an dieser Stelle. Carapaz attackiert hier zum vierten Mal und geht solo. Und dahinter setzt sich erst Remco ein bisschen ab. Der hat viel Verkehr, kann da gar nicht so richtig seine Power auf die Straße bringen, merkt man. Und dahinter geht dann auch Isaac Del Toro, also Paul Sixas, ist dann alleine mit Matthias Schelmose. Remco und Del Toro sind ihm da enteilt. 1,8 Kilometer vor dem Ziel ist Pogi bei Carapaz. Martinez saugt sich da auch nochmal ran. Ultra starke Leistung auch von dem Franzosen von Bahrain Victorious und dann 1,5 Kilometer vor dem Ziel. Versucht es Pogi zum ersten Mal und 800 Meter vor dem Ziel setzt er den finalen Angriff, gewinnt seine 26. Tour-Etappe, stellt eine neue All-Time-Best-Performance an Alpe d'Huez auf mit unter 36 Minuten Anstiegszeit. Bent war nah dran, aber er konnte es ihm leider nicht streitig machen an diesem Wochenende. Lenny Martinez wird tatsächlich starker. Zweiter klettert in der Gesamtwertung auch ordentlich nach vorne von Platz 7 auf Platz 5 hat dann nochmal richtig stark was gezeigt. Richard Carapaz verpasst seinen nächsten Etappensieg nur knapp. Sepp Kuss dahinter, dann Tobias Harland, Johannessen, Remco macht ein paar Sekunden gut auf Del Toro, 12 aber am Ende nur. Schelmose und Sixas auch nicht weit dahinter, also keine großen Abstände im Kampf ums Podium von daher bleibt alles so ein bisschen beim Alten. Lass uns über Tadej Pogacar reden. Wir sind beeindruckt, wir sind gelangweilt, aber an Tagen wie diesen, wo er wirklich einen nach dem anderen einsammelt, ich glaube 14 Fahrer habe ich gesehen in einem Video, hat er eingesammelt im Aufstieg und bei dieser Stimmung war es schon episch, oder?
Ja, jetzt sagst du 14 Fahrer in dem einen Anstieg. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, der ist unfassbar lang. Also da kann man schon mal 14 Leute unterwegs treffen. Aber definitiv. Also da hat natürlich die Kulisse auch ihr eigenes beigetragen, dass das einfach sehr, sehr sehenswert war. Und ich meine, ums GC ging es natürlich auch nicht mehr wirklich. Von daher hat das dahingehend jetzt nicht irgendwie die Stimmung gedrückt. Wie du sagst, ne, es ist schon unfassbar zu sehen, wie er da hochkommt. Beeindruckender fand ich fast tatsächlich wirklich aber Lenny Martinez. Also so ein bisschen schade, dass sie ihre Dreiergruppe da vorne rein so ein bisschen zersprengt haben über die ganze Taktiererei. Aber der hatte jetzt an diesen letzten beiden Bergetappen wirklich nochmal gezeigt, dass er richtig, richtig stark ist, wenn es drauf ankommt und sich da wirklich mit den ganz Großen nochmal messen kann und sich dran klemmen kann. Also das hat mir fast noch mehr imponiert als der Pogi-Sieg.
Glaubst du, es waren jetzt am Ende nur 6 und 9 Sekunden und Pogacar wirkte zumindest nicht ganz so locker, wie er es vielleicht in Woche 1 wirkte. Glaubst du, sie haben hier den Etappensieg verschenkt hätte er sie so oder so geholt?
Ich glaube, es wäre knapp gewesen. Ich glaube, wenn sie tatsächlich zu dritt alles gegeben hätten, klar, dann hätte das ganz anders ausgehen können. Andererseits, keiner von denen ist dem anderen was schuldig. Jeder von denen möchte genauso gewinnen wie der andere. Von daher, ich verstehe natürlich, warum diese Taktierereien passieren. Trotzdem ist es wieder so ein großes Was wäre gewesen, wenn? Was, wenn diese Leute alle ja eben drauf gesetzt hätten? Carapaz, der wäre sicherlich von den dreien spritzig genug gewesen, um es am Ende nochmal zu versuchen. Warum muss er dann schon so früh versuchen, irgendwie solo zu gehen?
Ja, ich glaube vielleicht auch so ein bisschen die von dir besprochene Torschlusspanik, dass man weiß, von hinten kommt da jetzt der gelbe Hai frisst sich da Sekunde um Sekunde ran. Vielleicht das auch dann so ein bisschen eine dieser Faktoren, dass man dann vielleicht ein bisschen zu ungeduldig wird. Dann müssen wir, glaube ich, noch kurz einfach ansprechen. Es gab jetzt wieder viele Diskussionen. Ist der Radsport sauberer geworden? Ist er nicht? Kriegst du auch so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn dann so ein alter Rekord von Marco Pantani in diesem Fall aus den 90ern fällt? Oder würdest du sagen, das ist jetzt keine Performance, die so heraussticht, dass sie alle nochmal so aufhorchen lassen muss?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt für mich nicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Da gibt es genügend andere Sachen. Da muss man sich ein ganzes Jahr Tadej Pogacar nur angucken und hat viel mehr Fragen als von einer einzelnen Performance. Ich glaube, gesehen zu haben, dass Alpe d'Huez tatsächlich erst wenige Wochen vor der Tour einen Amateur die neue Bestzeit aufgestellt hatte. Natürlich nicht im Rennen, sondern der hat unten einfach angefangen und oben aufgehört. Von daher, der ist jetzt natürlich auch geschlagen worden, aber es scheint nicht Menschen unmöglich zu sein, das zu schaffen, und als der beste Profi aller Zeiten finde ich das jetzt nicht die eine Sache, an der ich das jetzt festnageln wollen würde.
Ja, und prinzipiell hört euch gerne da nochmal meinen Take in der letzten Folge zu an. Ich glaube, da haben wir es ganz gut besprochen, dass es wichtig ist, wachsam zu sein und nicht die Augen davor zu verschließen, dass sicherlich im Leistungssport weiterhin an die Grenzen und darüber hinaus gegangen wird, was erlaubt ist und was nicht. Aber dass wir uns davon, wir werden jetzt nicht jede Woche einen Disclaimer machen, dass wir es nicht beurteilen können, wer jetzt hier mit rechten Dingen was geleistet hat, sondern dass ihr uns sicher sein könnt, dass wir die Augen davon nicht verschließen, dass wir aber trotzdem weiterhin Spaß an diesem Sport haben möchten. Und Spaß hatten wir, glaube ich, beide auch an der zweiten Alpe d'Huez-Etappe. Die hat es wieder ordentlich in sich. Wo warst du an dieser Etappe? Wo können wir dich da verorten auf dem Profil?
Wir standen tatsächlich am Ende der Abfahrt vom Col du Galibier in der Anfahrt rein dann in den Col de Sarenne. Und haben quasi ja totales Kontrastprogramm gehabt zur Alpe d'Huez, wo wir die Profis dann schon im Anstieg erlebt haben. Hier haben wir sie quasi aus der Abfahrt raus den Berg hoch gesehen, was auch nochmal unfassbar beeindruckend ist, was für ein Tempo die fahren. Das war wirklich auch so eine relativ enge Kurve, wo man da einmal so rechts, links musste aus der Abfahrt in den Anstieg rein. Und wie die das alle genommen haben, mit was für einem Schwung und wie weit die dann auch weg waren. Also die sind da rein und dann waren sie weg. Ich bin das einen Tag später dann bei deutlich schlechterem Wetter auch einmal hochgefahren, den Col de Sarenne. Unfassbar, auch da wieder, was die wirklich leisten können, mit was für einem Tempo die da hochkommen. Auch hier wieder unfassbar gut besucht, weil eben der Ort, in dem wir waren, da waren auch gefühlt 100.000 andere Radsportfans, die auch die Gelegenheit genutzt haben, dass man nur 8 Kilometer den Berg runterrollen muss und schon am Streckenrand steht. Und entsprechend gut besucht war es von unten bis oben auch hier wieder.
Also von dir ein klares Plädoyer, sich mal in den Alpen ein bisschen Tour de France zu geben, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung war jedes Mal genial. Man kommt immer mit irgendwem ins Gespräch auch und kann so ein bisschen diese Passion teilen und über dieses und jenes auch abseits des Radsports sprechen. Das sind einfach tolle Begegnungen, die man da macht. Und es eben zu erleben und wenn man dann Lust hat, tatsächlich auch selber nachzuerleben und die Anstiege mal auszuprobieren, vermittelt einem nochmal ein ganz anderes Gespür für, was das eigentlich für Leistungen sind, die da erbracht werden.
Das ist doch ein schönes Schlusswort zu deinem Reisebericht. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Freut mich sehr zu hören, dass du da eine sehr, sehr gute Zeit hattest. Lass uns dann noch aufs Sportliche blicken, denn das hatte es auch wieder absurd in sich auf der 20. Etappe. Wir sehen zum einen gleich nach dem Start den Anstieg zum Col de la Croix de Fer, an dem tatsächlich es Mats Pedersen auf irgendeine magische Art und Weise schafft, über diesen Anstieg zu kommen und sich in die Ausreißergruppe zu schieben und dann am Zwischensprint am Ende der Abfahrt dieses Anstiegs tatsächlich rechnerisch das grüne Trikot sich zu sichern und damit klarzumachen, dass er nur noch das Ziel in Paris erreichen musste, um hier dieses Live-Goal abzuhaken. Und wir können so viel vorwegnehmen, er hat das tatsächlich geschafft. Also Mats Pedersen an diesem Zeitpunkt das grüne Trikot endgültig klar gemacht. Es gab eine absurde Ausreißergruppe, in der unter anderem Sepp Kuss, Juan Ayuso, Matthew Ricciatello, Davide Picanzoli, Jai Hindley, Tobias Haaland-Johannessen und natürlich auch mal wieder Richard Carapaz zu finden waren. Auch Valentin Paré-Peintre wollte sich hier nochmal das Bergtrikot sichern, aber Richard Carapaz, der war vor der Etappe auch schon alleiniger Träger dieses Bergtrikots, hat es also nicht mehr stellvertretend getragen und hat hier nach und nach weiter ordentlich Punkte gefarmt. Zunächst am Col de la Croix de Fer, natürlich dann auch am Telegraph und über den Galibier rüber, hat er weiter ordentlich Punkte eingesammelt und auch er konnte sich hier dann sein Wertungstrikot sichern. Vorne wird die Gruppe schnell kleiner, es waren dann nur noch Ricciatello, Hindley und Carapaz beieinander. Und im Feld war es schon 60 Kilometer vor dem Ziel so weit, dass wir auf einmal das gelbe Trikot ganz vorne gesehen haben. Tadej Pogacar übernimmt das Heft des Handelns in der sehr klein gewordenen GC-Gruppe, also schon hoch zum Telegraph und dann auch zum Galibier und hat gleich mal seinen Co-Leader ordentlich in Schwierigkeiten gebracht. Also man hat gemerkt, dass der Toro da ordentlich die Körner ausgegangen sind. Pogi von vorn, Remco dran, Sechsass dahinter und der Toro muss beißen. Lenny Martinez kämpft sich wieder ran und die Gruppe, die sehr klein geworden war über den Galibier, die wird nochmal ein bisschen größer. Zum einen kommen von vorne Ausreißer wieder rein und von hinten kommen Fahrer wie Matthias Schellmoser auch nochmal zurück. Aber die Ausreißer, die haben einen großen Vorsprung und können hier tatsächlich diese Etappe nochmal unter sich ausmachen. Kuss geht vorne solo, Hindley dahinter und auch Richard Carapaz noch in Reichweite. Ricciatello wartet auf Sechsass in der Pogi-Gruppe und dann eine Szene, die ich nicht so ganz verstanden habe, denn Ricciatello lässt sich da zurückfallen, aber Paul Sechsass, der sagt, ich brauche die nicht, ich mache das selber und setze sich an die Spitze der Gruppe. Kannst du diese Aktion verstehen, weil man hat hier potenziell ein gutes Tagesergebnis, vielleicht sogar den Sieg von Ricciatello geopfert und dann will der Leader eigentlich seine Hilfe gar nicht haben. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
Ja, es war insgesamt so ein bisschen ein Hin und Her. Eigentlich wirkte das sehr schlau gespielt von Decathlon. Ich hatte aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass Sechsass auch nicht mehr so die Körner hatte, um tatsächlich diese Strategie dann voll auskosten zu können. Ist natürlich schwierig dann für so ein Team. Ja, wie kommuniziert man das im Rennen, weil ja die Konkurrenz potenziell auch zumindest die Fahrer drumherum mithören, was du ins Mikrofon erzählst. Wie schnell kannst du dann eben umswitchen und sagen, gut, dann versuchen wir zumindest auf den Etappensieg zu gehen mit einem unserer anderen Fahrer. Aber dann eben diesen Helfer trotzdem weitestgehend unverwertet zu lassen, ist nichtsdestotrotz natürlich einfach sehr ärgerlich für Sechsass, für das Team und das Endergebnis.
Zumal er auch kurze Zeit später dann selber in Probleme ist. Irgendwann übernimmt er Del Toro in der Favoritengruppe. Martinez, Schelmose und Sechsass sind in leichten Problemen, fallen da immer weiter zurück. Vorne hat Sepp Kuss eben den Vorsprung vor Richard Carapaz und dann passiert eine Weile nicht so viel. Und dann sehen wir auf einmal, wie Sepp Kuss aus dem Tunnel geschossen kommt und sich das erste Mal aufhängt, steigt dann wieder aufs Rad, wahrscheinlich noch voller Adrenalin, stürzt kurz danach nochmal in so einer Rechtskurve in einem abschüssigen Teil, wird da vom Fangzaun gerettet und das hätte wirklich ganz, ganz schlimm ausgehen können, denn nur 2-3 Meter dahinter war dieser Fangzaun auch vorbei und es ging deutlich runter, da den Abhang. Also können wir froh sein, dass Sepp Kuss da nichts passiert ist. Leider kostet ihn diese Unkonzentriertheit am Ende den Tagessieg, denn Richard Carapaz fliegt vorbei und ward nicht mehr gesehen, gewinnt also am Ende hier seine zweite Etappe, wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich Sepp Kuss hier ihm den Sieg so ein bisschen auf dem Silbertablett leider serviert hat. Ich hätte es irgendwie Wismar und auch Sepp Kuss irgendwie nochmal gegönnt, hier mit einem positiven Erlebnis rauszugehen, aber irgendwie beschrie diese Abfolge von zwei Stürzen, so die Tour de France von Team Wismar nach dem erfolgreichen Mannschaftszeitfahren doch ganz gut irgendwie. Ja, viel Pech war da dabei, viel Unvermögen trotz Stärke, sehr, sehr bitter. Am Ende löst sich 2,6 Kilometer vor dem Ziel Remco auch noch aus dem Trio, bestehend aus Pogacar und Del Toro, will nochmal versuchen, in Richtung Tagessieg zu gehen. Das gelingt ihm aber nicht. Er ärgert sich auch bitterlich im Ziel, dass ihm da 26 Sekunden am Ende fehlen und er es vielleicht einfach zu spät versucht hat. Del Toro ist auch am Limit. Pogi versucht ihn da irgendwie zu pacen. Gelingt dann auch ganz gut. Er verliert jetzt nicht die Welt. Eine halbe Minute nochmal auf Evenepoel. Aber es war, glaube ich, vor der Etappe schon recht klar, dass der zweite Platz hier nur an Remco Evenepoel gehen kann. Der hat sich hier mehr als achtbar aus der Alpenaffäre gezogen. War klar der zweitstärkste Fahrer. Sprintet hier noch auf Platz 2. Sepp Kuss wird Dritter. Del Toro und Pogi feiern dann trotzdem über die Linie. Man sieht, wie gut sich die beiden verstehen und wie sehr Pogi sich auch darüber freut, hier einen zweiten Fahrer seines Teams auf dem Ziel, auf dem Podium in Paris haben zu dürfen, sollte denn in Paris nichts mehr schiefgehen. Lenny Martinez sichert dahinter noch sein starkes Ergebnis ab, wird am Ende also Fünfter. Hindley aus der Ausreißergruppe noch Siebter auf der Etappe, Schelmoser Achter, Ayuso Neunter und Paul Sechsass Zehnter am Ende. Also in der Gesamtwertung, da war ich ein bisschen überrascht, hat sich kein einziger Platz mehr verschoben in den Top Ten auf dieser Schlussetappe. Prinzipiell kann man sagen, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, Remco Evenepoel war wahnsinnig stark in den Alpen und wäre vermutlich, wir wissen nicht, wie sie Lipowitz taktisch genutzt hätten, aber auch die Nummer 1 geblieben. Wie beeindruckt bist du von dem Schritt, den Remco Evenepoel gemacht hat und wie bewerten wir das in Abwesenheit von Lipowitz und auch vor allem Jonas Vingegaard? Wo steht Remco jetzt?
Ja, das ist wieder eines der vielen Fragezeichen, aber ich hätte durchaus gesagt, das Rennen um Platz 2 mit Jonas Vingegaard da hätte tatsächlich deutlich spannender sein können. Ich glaube, Remco wäre sehr nah dran gewesen, wenn nicht sogar besser. Ich fand, hier sah er stellenweise aus wie ja ein Fahrer auf der Suche nach einem Gegner, weil ganz klar Pogacar außer Schlagweite, aber sonst um ihn herum auch niemand, mit dem er sich da wirklich messen konnte. Viele Situationen gesehen, wo er ja fast schon so ein bisschen desinteressiert oder gelangweilt direkt an Pogis Hinterrad dran ist, weil klar ist, der lässt ihn nicht ziehen, wenn es hier fürs GC gefährlich werden könnte. Und ja, ansonsten gibt es niemanden, der da auch nur annähernd irgendwie mithalten kann. Von daher bin ich sehr, sehr beeindruckt. Finde, das war eine der stärksten Performances, die wir seit langem von ihm gesehen haben. Mal abgesehen davon, wie sehr er sich über diesen zweiten Platz am Ende geärgert hat, fand ich, dass er auch mental gefühlt einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass er da insgesamt Rückschläge deutlich besser wegstecken konnte, dass er insgesamt einfach ja weniger hitzig wirkte, zumindest in den entscheidenden Momenten. Und fand das insgesamt einfach eine starke, beeindruckende Performance und bin gespannt, wie es dann in Zukunft aussieht, wenn er mal tatsächlich einen Gegner auf Augenhöhe trifft.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass er Jonas das Leben hätte schwer machen können. Ich glaube, vielleicht das Duo hätte es ihn schwer machen können, wobei ich, wie gesagt, auch der Meinung bin, dass Wismar jetzt in der Schlusswoche, wir haben es so ein bisschen angesprochen, es ist genauso eingetreten, sie wirkten sehr, sehr befreit, jetzt noch auf Etappen gehen zu können und haben da auch viel Spaß gemacht, waren teilweise da mit 4, 5 Fahrern auch in Ausreißergruppen. Das hat mir wirklich imponiert. Auf der anderen Seite wäre das Team ja auch stärker geworden. Also Jorgensen sah wieder deutlich gefestigter aus, viel näher an dem dran, was wir uns erhofft hatten und was sich Wismar auch erhofft hat. Sepp Kuss über jeden Zweifel erhaben gewesen. Ich glaube, es wäre schwer gewesen, auch dieses Wismar-Team zu knacken, trotz Doppelspitze. Vielleicht hat es ihnen auch geholfen. Ich glaube, Remco braucht das schon auch, diesen ganzen Team-Support zu spüren. Aber er hat natürlich Red Bull Bourans-Groe hier auch eine der besten Tour de France-Ausgaben beschert, die sie sich hätten wünschen können. Natürlich bittersweet mit dem Ausscheiden von Florian Lipowitz. Auf der anderen Seite das beste Tourergebnis, was sie in ihrer Teamgeschichte hatten. 2 Etappensiege eingefahren. Remco auch das erste Mal nicht in einem Zeitfahren bei der Tour gewonnen, sondern in einem Straßenrennen. Pogi besiegt in den beiden Etappen, auch wenn die Umstände ihm da vielleicht auch so ein bisschen entgegenkamen. Aber er hat jetzt, muss man ganz einfach so sagen, genau das geliefert, was sich Red Bull Bora Hansgrohe von ihm versprochen hat. Der Mann gewinnt Rennen, auf der größten Bühne. Er hat das Zeitfahren bei der UAE-Tour gewonnen. Er hat davor schon kleinere Siege eingefahren. Er hat bei der Flandern-Rundfahrt einen Podestplatz geholt. Er hat das Amstel-Gold-Rennen gewonnen. Er war ein Lüttich-Dritter, wo wir auch schon gesehen haben, dass er da nicht aufgesteckt ist, sondern wirklich lange auch noch gefahren ist. Und von daher, man kann von seiner Persönlichkeit halten, was man will. Mir gefällt da auch nicht alles. Oder ich finde auch nicht alles schlau, aber ich finde es auch nicht so deep, ehrlich gesagt. An anderer Stelle wird da viel von Egoismus oder sowas gesprochen. Aber er hat einfach die Mentalität, die ich mir von Florian Lipowitz vielleicht auch manchmal wünschen würde. Es ist nicht schlimm, dass er die nicht hat. Aber genau deshalb ist Remco Evenepoel so erfolgreich. Und er ist das zweite Mal jetzt in seiner Karriere aufs Podium der Tour de France gefahren. Er hat die Vuelta gewonnen. Er ist mehrfacher Zeitfahrweltmeister. Also ich glaube, er muss nicht vielen Leuten noch was beweisen. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt gewesen von der Leistung. Sie einzuordnen fällt natürlich, wie gesagt, so ein bisschen schwer, weil eben mit Jonas Vingegaard einer der, der Mann, der vielleicht ihm diesen zweiten Platz hätte streitig machen können, raus war, aber er hat geliefert, was er musste. Er hat ein paar Schwächen in der ersten Woche gezeigt, aber was er in Woche 2 und 3 gezeigt hat, war wirklich brutal stark und hat sich für Red Bull Borans Crew richtig gelöst. Ich bin gespannt, wie sie damit in Zukunft umgehen werden. Jetzt wird Primoz Roglic das Team nach der Saison verlassen. Das macht natürlich ein bisschen mehr Platz und wir müssen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht mal die Frage stellen, ob Florian Lipowitz vielleicht dann doch mal eine andere Grand Tour in Angriff nimmt, wo er vielleicht auch gute Chancen hat, ein Top-Ergebnis einzufahren. Aber Remco hat hier, glaube ich, gute Argumente, jetzt auch in Zukunft die Tour fahren zu dürfen, wenn er das denn möchte. Ansonsten, ja, sind wir auch sehr beeindruckt, wahrscheinlich von UAE. Auf der anderen Seite, wie viel Spaß machen Etappen, wenn UAE es einfach jetzt aufgrund von Krankheiten natürlich auch nicht schafft, die Etappen zu kontrollieren? Das dürfte auch bei dir für mehr Unterhaltung gesorgt haben, oder?
Ja, definitiv. Die Etappen waren weniger vorhersehbar, die Etappen waren abwechslungsreicher und von daher gerne mehr, gerne wieder. Insgesamt kann man natürlich sagen, auch was wir beim Giro gesehen haben, dass Wismar das genauso kann, muss man vielleicht auch einfach sagen, es fehlt so ein bisschen die Parität im Sport. Das ist einfach so ein bisschen UAE bei weitem das größte Budget. Natürlich haben die mehr Möglichkeiten, bessere Fahrer auch einzukaufen und eben das Rennen dann zu kontrollieren. Wäre es nicht schön, wenn wir da ein weniger großes Gefälle hätten zwischen den Teams?
Ja, die Diskussionen wurden natürlich jetzt wieder lauter, auch in den vergangenen Wochen. Ein Budget Cap gestaltet sich rechtlich wahrscheinlich schwierig. Es gibt jetzt die Diskussion und ich finde, das ist das Einzige, worüber man vielleicht ein bisschen reden kann, hat auch viele Downsides. Können wir vielleicht an einer anderen Stelle auch nochmal tiefer diskutieren, ob man vielleicht doch wieder die Fahreranzahl noch weiter runtersetzen muss. Denn das hat die Etappe, haben die letzten Etappen gezeigt. UAE war am angreifbarsten, natürlich auch, weil Tadej Pogacar sich dann entschieden hat, als Helfer zu fahren. Auch nochmal Hut ab dafür. Würde auch nicht jeder machen. Es ist schwer, leider schwer, ihn nicht zu mögen. Es gibt durchaus Gründe, über die muss man auch reden, aber sich da so in den Dienst von Del Toro zu stellen, war stark. Aber man hat gesehen, UAE und auch Del Toro, die waren müde, die waren angefressen. Es war jetzt natürlich eine Krankheit, das wünscht man sich eigentlich nicht, aber es hat so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es durchaus Möglichkeiten gäbe, auch qua Reglement irgendwie für mehr Spannung zu sorgen, dass dann natürlich die Domestiken da eher runterfallen und die zweite, dritte Reihe, darüber, wie gesagt, kann man dann auch an der Stelle nochmal reden, aber an sich ein sehr interessantes Thema und ich glaube, damit haben wir die Etappe auch noch ganz gut abgehakt. Carapaz gewinnt also vor Remco Evenepoel und Sepp Kuss. Tadej Pogacar schickte sich hier an, in Paris dann den 5. Toursieg einzufahren. Und die Etappe in Paris, die sind wir euch natürlich noch schuldig und die hat es auch ordentlich in sich. Die wurde zum einen wegen der Waldbrände, die gerade in Frankreich wüten, einmal verschoben, dahingehend, dass sie verkürzt wurde und eben nur noch im Stadtgebiet von Paris stattfand und eben nicht diese klassische Kaffeefahrt rein nach Paris noch beinhaltete. Und später wurde auch noch die Etappe neutralisiert. Wie schon im Vorjahr wurden also die GC-Zeiten recht zeitig genommen wegen Regengefahr. Bist du da irgendwie verständnisvoll oder sagst du, wenn es sicher genug ist, um die Etappe zu fahren, sollte es auch sicher genug sein, um die Gesamtwertung zu fahren?
Ja, kann natürlich durchaus auch nach hinten losgehen und gefährlich sein, zumal ich grundsätzlich eigentlich die Idee bei den Grand Tours so charmant finde, dass tatsächlich am letzten Tag eigentlich nicht mehr angegriffen wird. So, dass man am letzten Tag eben, ja, für mich ist das immer so ein bisschen letzter Tag auf Klassenfahrt, dass alle nochmal so ein bisschen einfach Revue passieren lassen, was haben wir eigentlich die letzten Wochen hier so erlebt und gemacht. Finde ich grundsätzlich charmant. Andererseits, es muss ja nicht unbedingt sein, dass eben ja ein Sturz passiert, dass das wirklich böswillig angegriffen wird, sage ich mal, sondern wie wir es hier zum Beispiel gesehen haben, dass wirklich einfach eben irgendwie eine Lücke aufgeht und dann hätte das nochmal richtig spannend sein können, das GC-Battle. Zumindest eben um das weiße Trikot. Aber ja, grundsätzlich verstehe ich es, dass man auf der letzten Etappe so ein bisschen das Risiko nochmal minimieren möchte, dass eben diese letzte Etappe grundsätzlich eigentlich eher so die Etappe ist, um ja zu feiern, dass man es überhaupt bis nach Paris geschafft hat.
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite möchte ich auch nicht, dass was passiert, dass wir am Ende wegen eines Sturzes auf dem Kopfsteinpflaster irgendwie dann noch auf dem letzten Tag ja irgendwie große Verschiebungen in der Gesamtwertung sehen oder so. Also es soll schon auf dem Rad entschieden werden. Andererseits werden andere Etappen auch nicht kontrolliert. Wenn es in der Abfahrt vom Galibier regnet, dann wird trotzdem Radrennen gefahren. Und was ich aber trotzdem auch glaube, dass die beiden Rennen der letzten beiden Jahre mit dieser neuen Montmartre-Überfahrt schon auch davon profitiert haben, dass eben keiner mehr was zu verlieren hatte und das dem Racing gut getan hat, dann sollte man aber vielleicht einfach von vornherein sagen, die GC-Zeiten werden da nicht mehr eine Rolle spielen und dann können die Radrennen fahren wollen und wir sehen trotzdem ein Spektakel, aber dieses jetzt so eine Ausrede vorschieben, das fand ich irgendwie ein bisschen unglücklich gelöst und das war auch nicht so ganz klar kommuniziert, was jetzt eigentlich der Grund war und dass auch nicht geregnet hat, sieht es am Ende auch ein bisschen doof aus. Das war ja im letzten Jahr zumindest ein bisschen anders. Ja, finde ich ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Es wurde die GC-Zeit dann also 40 Kilometer vor dem Ziel schon genommen und dann ging es richtig los. Dreimal über den Montmartre. Mats Pedersen war der Erste, der hier auf der ersten Überfahrt was versucht hat, hat da Mathieu und Poggi auf dem Gepäckträger. Die werden erstmal zurückgeholt, aber es findet dann so ein richtiges Ausscheidungsfahren statt. Auf der zweiten Montmartre-Überfahrt ist es dann Poggi mit Mathieu auf dem Gepäckträger und das bildet erstmal sich eine Gruppe, die sich durchaus sehen lassen kann. Aus Poggi, Mathieu, Pedersen und Remco sah aus, als wären wir hier im Finale von einem großen Klassiker, wie zum Beispiel der Flandern-Rundfahrt. Die werden nochmal von Decathlon zurückgeholt, die auch hier wieder wirklich große Interessen hatten, noch einen Etappensieg zu holen. Und auf dem letzten Montmartre, da ist es dann Fred Wright, der zunächst von vorne fährt, Pedersen lauert, aber dann sind es Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar, die beiden Topstars, die hier nach vorne gehen und sich absetzen können. Und dann sind so 12 Kilometer vor dem Ziel, dass die beiden eben zu zweit unterwegs sind. Und dahinter ist aber noch eine starke Verfolgergruppe, in der wieder Decathlon fährt und später dann auch Cofidis versucht, die Nachführarbeit zu organisieren. Aber die beiden vorne erweisen sich als sehr, sehr zäh und zeigen sich richtig stark. 500 Meter vor Ziel sind sie fast eingeholt, aber Mathieu hat noch eine Endstufe auf Lager, zieht auf die rechte Seite auf den Champs-Élysées. Poggi kann tatsächlich nicht mehr mit. Mathieu schüttet ihn im Sitzen ab. Wahnsinn, was da für eine Power auf dem Pedal gewesen sein muss. Und das Feld dahinter, das organisierten Massensprint, das ist erst Pedersen, dann auch Philipsen, die sprinten, aber Mathieu gewinnt mit einem kleinen Vorsprung tatsächlich nach einem unfassbar spektakulären Finale, vielleicht das spannendste Finale, was die Champs-Élysées je gesehen haben. Völlig entkräftet kippt er dann im Ziel um, also ich glaube, so tief ist Mathieu van der Poel selten gegangen in seinem Leben. Gewinnt vor Philipsen, der scheinbar auch so ein bisschen gebremst hat, damit er seinem Teamkapitän oder seinem Teamkollegen hier noch diesen Sieg zuschustern konnte. Pedersen wird nochmal Dritter. Ein wahnsinnig enttäuschender Max Kanter. Nicht enttäuschend. Ich fand's stark, aber er war sehr enttäuscht. Vierter. Hinten stürzen dann noch zwei Fahrer. Einmal Wismar, auch das wieder so ein bisschen sinnbildlich für diese Tour. Und Pavel Bittner von Picnic PostNL, auch das sinnbildlich für diese Tour, würde ich sagen. Aber ein wahnsinnig spektakuläres Finale. Und ich glaube, Ben, wir müssen uns darauf festlegen, diese Tour und dieses Montmartre-Finale, das wird wohl nicht mehr auseinanderzukriegen sein.
Nee, ich glaube, auch hier hatten wir wieder so unfassbare Menschenmengen, die echt so eine Stimmung verbreitet haben. Du hast auch gesehen, dass die Fahrer das einfach genießen, die da eben, gerade die Fahrer, die eben nicht mehr da sind, um ein Fahrradrennen zu fahren, sondern die einfach nur noch da sind, um eben den letzten Tag zu genießen, dass sie das total abfeiern, da diesen Anstieg hochzufahren und einfach die Menge aufzusaugen. Ja, und was für ein Finale dann am Ende. Also wir haben das Ganze tatsächlich dann aus irgendeinem Grund im französischen Fernsehen geschaut, statt mit irgendeinem Kommentar, den wir verstanden hätten. Aber die französischen Kommentatoren sind einerseits mit so einem Enthusiasmus bei der Sache dabei und wir haben natürlich eben, wie gesagt, kein Wort verstanden. Das hat es umso spannender gemacht, was jetzt im Finale eigentlich gerade Sache ist. Die Namen, die kriegt man natürlich auch noch mit. Aber ja, für so einen ganz kurzen Moment haben wir wirklich fast noch davon geträumt, dass wir den Max-Kanter-Etappensieg sehen. Und ja, alleine diese 3 Sekunden träumen zu können, war echt spektakulär. Und dass es am Ende dann Mathieu macht, natürlich umso krasser. Ich erinnere mich noch, dass es letztes Jahr ja einmal genau andersrum ging, dass er es bis 200 Meter vor dem Ziel irgendwie noch scheinbar hatte und dann übersprintet wurde. Ich glaube, das wird auch ihn sehr entlohnt haben, da am Ende jetzt ganz knapp die Nase vorn gehabt zu haben.
Ja, und zwei Etappensieger am Ende für ihn, auch Alpecin generell mit einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Tour. Philipsen hat in der letzten Woche noch seinen ersehnten Etappensieg bekommen. Van der Poel hat hier seine 2 Siege bekommen. Ich glaube, die mögen sich auch beide sehr. Das ist so eine Doppelspitze, die irgendwie sehr, sehr gut funktioniert, sowohl in den Klassikern als auch jetzt hier. Und von daher, ja, ein tolles Finale. Ich glaube, wer Radsport noch nie gesehen hat, der darf sich diese letzten 40 Kilometer der Tour de France gerne angucken, sowohl was die Bilder am Montmartre angeht. Rick Zabel hat da ein wirklich absurd tolles Reel gepostet auf seinen Instagram-Kanal, da gerne mal reingucken und ansonsten ja genießen konnte man das auf jeden Fall. Lass uns noch so ein paar Fragen durchgehen, die wir auf Social Media bekommen haben, die hier vielleicht noch ganz gut platziert sind, bevor wir nochmal auf den Gesamtstand gucken. Zum einen die Frage, lass uns mal kurz über die Deutschen sprechen. Max Kanter haben wir hier, glaube ich, eine gute Bühne geboten, sowohl ihn gelobt für seinen 2. Platz, jetzt nochmal einen 4. Platz. Er war bei uns im Interview, hört auch da gerne nochmal rein. Ich glaube, selbst nach der Tour kann man da noch so ein paar spannende Einblicke bekommen. Aber ansonsten für die Deutschen, Pascal Ackermann, dieser tränenreiche Ausstieg Richtung Alpe d'Huez am 20. Tag, der so bitterlich enttäuscht war, dass er es nicht nach Paris geschafft hat. Und auch sonst die Sprinter eher glücklos, auch aus den Ausreißergruppen. Ich würde sagen, Steinhauser, der konnte sich noch ganz gut zeigen und auch Engelhardt, aber mehr so als Helfer für ihre Kapitäne, dann eben für Mauro Schmid und auch für Richard Carapaz. Was ist so dein Fazit aus deutscher Sicht unter dieser Tour de France?
Ja, ich sag mal, natürlich würde man sich mehr freuen, wenn dann tatsächlich auch mal eben ein Max Kanter oder wer auch immer gewinnt und man tatsächlich sagen kann, es gab mal einen deutschen Etappensieg. Grundsätzlich lebt die Tour de France ja aber nicht nur von den Gewinnern und den Etappensiegern, sondern auch denen, die die Etappen mitgestalten. Und die Siege kann es natürlich auch nur geben dank der Helfer. Und ich finde, Georg Steinhauser zum Beispiel macht mir jedes Mal super Freude, den zu sehen, gerade auch eben, wenn er nicht auf eigene Karte fährt, sondern wenn er eben dafür fährt, jemand anderen nach ganz vorne zu bringen. Und ja, natürlich eben am Ende nicht das dabei rumgekommen, was wir uns vielleicht erhofft hatten insgesamt, aber trotzdem toll zu sehen, gerade Felix Engelhardt, der das Rennen viel animiert hat, und zu sehen, dass wir so viele Deutsche hatten, die hier und da immer mal in Erscheinung getreten sind. Und von daher bin ich insgesamt eigentlich aus deutscher Sicht ganz zufrieden, wie die Tour gelaufen ist.
Ja, ich glaube, Florian Lipowitz hätte da natürlich auch noch viel kaschieren können mit einem Top-Ergebnis. Der fällt jetzt natürlich so ein bisschen aus der Endabrechnung raus, ist natürlich trotzdem starkes Rennen gefahren. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir sollten uns vor allem darüber freuen, wie du es schon sehr richtig gesagt hast, dass wir viele deutsche Fahrer hatten in unterschiedlichen Funktionen, die wirklich einen wichtigen Teil beigetragen haben. Am Ende hat IF sicherlich auch dank Georg Steinhauser das Bergtrikot gewonnen. Am Ende hat auch dank Nils Polit Tadej Pogacar seinen 5. Toursieg eingefahren und da könnten wir die alle noch so ein bisschen durchgehen. Nico Denz sicherlich auch beim Podium von Remco nicht unwichtig gewesen als Helfer, gerade in früheren Phasen des Rennens. Also von daher, ja, Wertschätzung auf jeden Fall für alle, die wir da haben. Spielen wichtige Rollen und natürlich sind wir verwöhnt aus der Vergangenheit von vielen Etappensiegen von Toni Martin, Marcel Kittel, André Greipel und Co. Und solche Zeiten, ja, sie werden vielleicht nie wiederkommen, denn wir haben so eben so wahnsinnig dominante Fahrer, aber ich glaube, der nächste Tour-Etappensieg, der ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Lass uns dann auch noch über eine sehr spannende Frage sprechen. Vielleicht könntet ihr ja mal thematisieren, dass die Etappen fast ausschließlich von Favoriten und den Superstars gewonnen wurden. Liegt es am sehr hohen Niveau oder ist der Abstand zu den Normalos zu groß geworden, hat Dance Armstrong gefragt auf Blue Sky. Was ist da dein Take zu? Kann man das wirklich bewerten? Vermutlich liegt es eben genau an dem, was er im ersten Teil schon gesagt hat, dass das Niveau einfach an der Spitze so wahnsinnig hoch ist, oder?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich genau das. Und ich glaube, dass eben, ja, gerade die ganz Großen sich viele Etappen vorher anstreichen, sei es fürs GC, sei es für eben die Sprints oder für eben verschiedenste Wertungen, dass es da schon, ja, einfach eine klare Hackordnung gibt, wer da realistisch eine Chance drauf hat. Das ist natürlich super schade. Ich habe ganz Ähnliches tatsächlich auch jetzt online gesehen bei Astana, bei einem der sportlichen Leiter, der auch gesagt hat, dass einfach das Niveau allein in den letzten Jahren so hoch gegangen ist, dass das, womit du früher dich auf Etappensiege hättest verlassen können an Leistung, heute nicht mal mehr garantiert, dass du nicht am ersten Anstieg irgendwie abgehängt wirst. Also ich glaube, das Niveau ist einfach brutal hoch. Und eben an der Spitze ist man so organisiert und koordiniert, dass es schwierig wird für die Kleinen, da irgendwie was reißen zu können, solange nicht eben irgendetwas Unvorhergesehenes passiert.
Ja, ich glaube, viel liegt natürlich auch an UAE, die sich einfach entscheiden können, wenn sie in voller Mannstärke sind, welche Etappe sie jetzt gewinnen können und welche nicht. Und Jana, es ist einfach jeder im Top-Niveau. Bei der Tour de France und bei anderen Rennen, wo es unterschiedliche Formstände gibt, fällt das, glaube ich, weniger ins Gewicht und da ist die Wahrscheinlichkeit von Überraschungen einfach größer. Aber wir haben hier gesehen, dass einfach ja die Topstars gewonnen haben. Mauro Schmid hat gewonnen, Van der Poel, Philipsen, Tim Merlier hat 3 Etappen gewonnen. Also es stimmt schon, dass der Eindruck einfach ist, dass nur die Superstars gewinnen. Und ich glaube, auch das muss man über die deutschen Fahrer eben sagen, dass die Chance aus einer Ausreißergruppe so selten geworden ist und da muss man den perfekten Tag haben. Und dann setzt man im Fall von Jaico eben eher auf Mauro Schmid, der einfach so vielseitig ist und in Topform zu den besten Fahrern der Welt gehört, nicht umsonst auch immer in den Top 10 der Weltrangliste gelistet ist. Und dann wird es eben einfach schwieriger und da muss man eben sich auf eine Karte festlegen. Und Remco hat 2 Etappen gewonnen, also es sind einfach nicht wahnsinnig viele Fahrer, die hier gewonnen haben und ja, vermutlich liegt es einfach am Level an der Spitze. Und die abschließende Frage zur Tour der Männer: Was waren eure Highlights? Petersens Kampf um Grün, Remco, Carapaz waren so meine. Dann natürlich gestern die Etappe, also da ging es um Paris. Die Tour de France war dann doch weniger langweilig als erwartet. Spannend fand ich auch, dass Poggi 3-mal eben Siege hergibt, um Del Toro aufs Podium zu hieven. Und dann noch ein Kommentar, der gut zu dem passt, was du gesagt hast. Bei Remco musste ich in den Bergen immer lachen, wie er da so hinter Poggi herrollte und irgendwie teilnahmslos durch die Gegend schaute. Letztes Jahr noch gebrochen am Berg und nun eher so gelangweilt. Also danke für die Frage. Ben, was war dein Highlight oder deine Highlights, wenn du dich nicht auf eins festlegen möchtest?
Also ich glaube, ganz vorne, einfach wegen der persönlichen Experience, sind die beiden Alpe d'Huez-Etappen, weil es echt einfach nochmal eine ganz andere Sache ist, wenn man selber mit dabei steht. Man kriegt natürlich viel weniger vom eigentlichen Rennverlauf mit, aber man ist eben doch nochmal ganz anders involviert und ja, schon irgendwo natürlich auch Teil des Rennens. Ansonsten besonders imponiert, ich schaue immer gerne in Zeitfahren, von daher hat Remcos Sieg im Zeitfahren mir besonders Spaß gemacht, aber auch so schade es war, die Etappe, auf der Jonas Vingegaard ausgeschieden ist, weil durch sein Ausscheiden eben das Unvorhergesehene passiert ist und wir deshalb ein ganz anderes und deutlich spannenderes Rennen an dem Tag erlebt haben, als wir es sonst, glaube ich, gesehen hätten. Und ja, auch durch eben dieses Unvorhergesehene ist es eine Etappe, die mir im Kopf geblieben ist. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich würde auf jeden Fall die von der Stimmung her die beiden Etappen in der Nähe der deutschen Grenze einmal hervorheben. Also das Le Marc-Stein-Wochenende, das war wirklich nochmal irgendwie besonderer als das in Alpe d'Huez. Da ist man das irgendwie gewohnt, aber ich glaube, die Bilder, die wir an diesem Wochenende gesehen haben, die kennt man sonst eben nur aus Alpe d'Huez. Und dass es da mal eine andere Region auch mit Hilfe von vielen Radsportbegeisterten aus Deutschland geschafft hat, da so hervorzustechen und wirklich auch positive Bilder zu erzeugen, das hat mir gefallen. Und mir hat auch das Mannschaftszeitfahren sehr gut gefallen. Es war irgendwie ein cooler Auftakt, weil eben doch so ein bisschen überraschend, weil einfach sich so eine perfekte Teamstrategie da ausgezahlt hat, weil man gesehen hat, wie viel da an Planungen reingeflossen ist. Auch Jonas Vingegaard haben wir in den letzten Jahren nicht so viel in Gelb gesehen und das war irgendwie ganz cool. Ansonsten Mauro Schmidt hat mir wirklich sehr imponiert und auch die einsamen Fluchten von Baptiste Destrofer, ich glaube, die müssen wir beide hier auf jeden Fall nochmal hervorheben. Ja, natürlich auch der coole Austausch mit euch, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Die Folge ist zwar noch nicht am Ende, aber es hat wirklich richtig doll Spaß gemacht, die Tour zu begleiten. Wir hatten zwei tolle Interviews mit Niklas Merkel und Max Kanter. Schreibt uns da auch gerne nochmal, wo ihr wollt, wie euch das gefallen hat, ob ihr euch das für die zukünftigen Grand Tours auch wünscht. Ich glaube, gerade bei der Vuelta ist das vielleicht sogar nochmal leichter umzusetzen als jetzt hier beim größten Radrennen. Aber ja, also das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das war auch auf jeden Fall ein Highlight, nochmal zu sehen, was wir für eine tolle kleine Community hier schon gebildet haben im letzten halben Jahr. Ja, hier auch so viel Input von euch zu bekommen für die Podcasts macht mir immer Freude. Lass uns das damit einmal abrappen, sage ich mal. Wir gucken nochmal auf die Top 10 in der Gesamtwertung. Also Tadej Pogacar gewinnt, wie angesprochen. Die fünfte Tour ist damit der jüngste fünffache Toursieger in der Geschichte des Radsports. Jetzt ist noch meine wichtige Frage an dich. Ist er jetzt mit Rekordhalter oder muss er noch die 7 einfahren, so wie es ein gewisser Herr Armstrong aus Amerika gesagt hat?
Was der sagt, das interessiert mich ja sowieso nicht. Da kann er noch so sehr in seiner Instagram-Bio 7 gelbe T-Shirts drin haben. Ich finde, wer so dreist und so eklatant gegen alle Regeln des Sports verstoßen hat und so auch zur Rufschädigung dieses Sports ja maßgeblich mit beigetragen hat, den sollte man eigentlich gar nicht mehr nach seiner Meinung fragen. Ich finde, der hat genug Meinung beigesteuert. Danke.
Super. Dann Remco Evenepoel auf Platz 2, den haben wir schon ausführlich gelobt. Isaac Del Toro haben wir auch gelobt, stark. Ihm ging am Ende ein bisschen die Kraft aus, aber trotzdem starker dritter Platz, bestätigt damit seine Leistung vom Giro d'Italia im letzten Jahr, wo er ja wirklich hauchdünn und nur durch taktische Missentscheidungen am Gesamtsieg vorbeigeschrammt ist. Dann auf Rang 4 und 5 zwei Franzosen mit Paul Sixas und Lenny Martinez. Deine Bewunderung für Lenny Martinez hast du schon so ein bisschen artikuliert. Ich glaube, Paul Sixas hat bestätigt, dass wir ihn zu Recht absolut hypen, oder?
Ja, definitiv. Also schön wäre natürlich gewesen, wenn er jetzt am Ende vielleicht tatsächlich das weiße Trikot hätte machen können, wenn er ein Podium hätte holen können. Andererseits, er ist 19, das kann man gar nicht oft genug betonen. Es war seine allererste Grand Tour, das allererste Mal, dass er überhaupt ein Mehrtagesrennen mit einem Ruhetag gefahren ist. Also von daher muss man da, glaube ich, auch wirklich einfach mal versuchen, das so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo für ihn die Reise hingeht, was da nach oben noch alles möglich ist und ob er diesen Hype bestätigen kann. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal sehr, sehr beeindruckt von eben dieser ersten Tour de France, die er gemacht hat.
Vielleicht für den Hype gar nicht so schlecht, dass er zumindest bestätigt hat, dass er dieses Riesentalent ist, für das wir ihn alle halten, aber auf der anderen Seite da noch viel Luft nach oben ist, dass er jetzt nicht sofort alle Erwartungen irgendwie, dass er jetzt der zweite hinter Vingegaard war. Das hat, glaube ich, dem Hype auch wieder ganz gut getan, aber für Frankreich freut es mich, dass man da zwei Fahrer in den Top 5 hat. Lenny Martinez auch ein Riesentalent, dem ich es wahnsinnig wünschen würde, mal eine konstante Saison zu fahren. Der wird, glaube ich, nie in diese Podiumssphären vorrücken, aber so ein Top-5-Ergebnis bei der Tour, auch überraschend, genauso wie Shane Moser auf Rang 6, starke Leistung von ihm, Ayuso 7. Ich glaube, Lide Trek hat sich ein bisschen mehr erhofft, aber wir werden, glaube ich, jetzt keinen Stein mehr auf dem anderen sehen. Das ist ja so das letzte Rennen in der alten Ära vor dem Wechsel von Grisha Niemann und vor der kompletten Übernahme von Andy Schleck als Manager gewesen. Da werden wir, glaube ich, mit Argus-Augen drauf gucken, was da so in Zukunft noch passiert. Richard Carapaz mit einer wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Schlusswoche noch auf Rang 8 gefahren. Ich glaube, der hat hier alles mitgenommen, was ging. Tom Pidcock am Ende 9. Und Jordan Jagr hat es tatsächlich wieder geschafft, sich in die Top 10 zu schleichen. Und dann können wir ja noch ein bisschen weiter durchgehen. Die Top 15, 11. Vorsaar, 12. Tobias Haaland-Johansen, 13. Sepp Kuss, 14. Davide Pegansoli und 15. noch Jai Hindley. Das Punktetrikot also auf den Schultern von Mats Petersen, der jetzt gesagt hat, das ist für ihn erstmal abgehakt. Das grüne Trikot auf seiner Live-Goal-Liste vor Jasper Philipsen und Biniam Gemay. Max Kanter, 4. am Ende in dieser Wertung. Richard Carapaz gewinnt das Bergtrikot am Ende deutlich vor Tadej Pogacar und Valentin Paré-Peintre. Und das Nachwuchstrikot geht, wie gesagt, an Isaac Del Toro vor Paul Sexas und Lenny Martinez Ayuso, hier nur 4. Und die wichtigste Wertung zum Schluss, die Teamwertung, gewinnt Lidl Trek vor UAE und Red Bull Bora Hans Grohe. Das war die Tour de France der Männer, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch noch zumindest einen kurzen Blick auf die Tour de France der Frauen werfen würden. Denn nach einer Woche voller Tristesse, die ihr in dieser Woche durchleben müsst, steht sie an, die Tour de France der Frauen, ab dem kommenden Sonntag. Wir starten in der Schweiz. Wenn ihr eine ausführliche Vorschau haben wollt, dann hört gerne in den Faszination Rennrad Podcast rein vom Roadbike Magazin. Die haben mich nämlich freundlicherweise eingeladen, zusammen mit Clara Koppenburg auf die Tour de France vorauszublicken. Und rausgekommen ist eine anderthalbstündige Vorschau, wo wir über den Frauenradsport als Ganzes aus der Perspektive von mir als ehemaligem Pressesprecher und von Clara als ehemaliger Tourstarterin gesprochen haben. Hört da gerne mal rein, ist heute Morgen online gegangen. Auch da freue ich mich wahnsinnig über Feedback. Ist, glaube ich, aber eine wirklich coole, interessante Podcast-Folge geworden. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir machen es ein bisschen kürzer. Die Analyse, die wird es dann wieder in unserer gewohnten Ausführlichkeit geben. Aber wir wollen euch natürlich einmal die wichtigsten Infos mit an die Hand geben. Es geht also los in Lausanne mit einer richtig spannenden Etappe, die zum einen ein paar spannende Wellen hat und zum anderen dann eine ordentliche Rampe eben rein nach Lausanne, 2,6 Kilometer bei 4,6%, wo man sich irgendwie alles vorstellen kann, von einem Sieg von Lorena Wiebes über Lotte Kopecky oder vielleicht sogar eine Gesamtwertungsfahrerin. Also das wird recht spannend. Die zweite Etappe, die hat so ein bisschen ansteigendes Profil in der ersten Hälfte, danach wird es eher leichter. Könnte mir vorstellen, dass wir hier einen Sprint sehen in Genf in der Schweiz und dann geht's nach Frankreich. Auf der dritten Etappe. Ein langer Anstieg im ersten Teil und da wird es dann spannend zu sehen zu sein, welche Teams hier versuchen, die anderen Sprinterinnen loszuwerden, denn danach wird es eher leicht, aber wenn die Sprinterinnen hier schon ordentlich eine Lücke fressen, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit einem richtigen Massensprint. Lorena Wiebes, die wird sich das hier genau angeguckt haben, denn ich kann mir vorstellen, dass wir hier SD-Works sehr aktiv am Anfang sehen. Dann sehen wir ein spannendes Zeitfahren nach Dijon, 21 Kilometer mit einem Anstieg in der Mitte von 2 Kilometern bei 6,7%. Nicht gerade schwer, die Etappe schreit eigentlich Marlen Reusser all over the place. Und dann eine der wahrscheinlich spannendsten Etappen, fast 3000 Höhenmeter auf der 5. Etappe und es geht den ganzen Tag entweder hoch oder runter. Sieht so ein bisschen aus wie ein Ardennen-Klassiker. Der letzte Anstieg, der ist keine 10 Kilometer vor dem Ziel erreicht. 2,9 Kilometer bei 7,9%. Hier kann man die Tour nicht gewinnen, aber verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass es hier schon richtig Abstände geben wird. Dann nochmal so eine Überführungsetappe, die 6. Etappe, auch mit einigen Anstiegen. Hat es auch ordentlich in sich mit 2500 Höhenmetern. Das könnte nochmal richtig spannend werden. Und die 7. Etappe, die wird richtig brutal. Das wird dann so der Maker oder Breaker. Wobei ich sagen würde, die spannendere Etappe, die ist wahrscheinlich die 5. Aber hier geht es dann hoch zum Mont Ventoux. 15,8 Kilometer bei fast 9%. Da wird es also entschieden werden. Auf der vorletzten Etappe, da sehen wir auch nochmal was, was ein Sprint werden könnte. Aber auch so ein Finale, wo es nochmal Attacken geben könnte. So eine kleine Rampe. Im Finale, Liane Lippert könnte sich das aus deutscher Sicht vielleicht mal angucken und da mal eine Attacke setzen im Finale. Und die letzte Etappe, die erinnert so ein bisschen an Paris-Nizza, nochmal 2.500 Höhenmeter über den Col d'Ais rund um Nizza. Da könnte, haben wir auch mit Clara Koppenburg besprochen, auch nochmal ordentlich durchgewürfelt werden. Diese Etappe auch nochmal richtig spannend. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass hier in der Gesamtwertung nichts passiert, denn es geht direkt nach dem Start hoch und dann eben viermal über den Col d'Ais in Nizza. Also ein spektakuläres Finale. Bent, wie gefällt dir die Strecke?
Ja, also es ist wirklich, wie du das angesprochen hast, eine bunte Mischung und bei vielen Etappen gibt es verschiedenste Szenarien, die wir am Ende sehen könnten. Und was mir eben bei der Tour de France Femme so besonders gut gefällt, ist, dass tatsächlich ja bis zum Ende noch Dinge sich ändern können und dass es bis zum Ende spannend bleiben kann. Da musste ich jetzt mehrfach auch drüber nachdenken, als ich Alpe d'Huez hochgefahren bin und auch oben, wo es dann ja ein Touri-Podium gibt, auf dem alle Gewinnerinnen und Gewinner markiert sind und eben zu sehen, dass Demi Vollering damals dort ja gewonnen hat und es dann am Ende 4 Sekunden, glaube ich, waren, die ihr auf Kasia Niewiadoma fehlten, die hinten wirklich alles gegeben hat, einfach noch rechtzeitig hinter ihr ins Ziel zu kommen. Und ja, vielleicht sehen wir genau wieder ein solches Szenario. Vielleicht sehen wir ein ganz anderes Szenario. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich eben, wie gesagt, dass wir ja auf allen Etappen wirklich mitfiebern können.
Ich möchte nochmal daran erinnern, das habe ich schon in der Folge gesagt wo ich jetzt beim Faszination Rennrad Podcast zu Gast war. Man vergisst bei der Geschichte von Kasia Niewiadoma und ihrem knappen Toursieg immer, dass Paulina Rojakas auch nur 10 Sekunden in der Gesamtwertung Abstand hatte. Es ist immer nur, die Geschichte erzählt sich so schön mit Demi Vollering, aber da war noch eine dritte Fahrerin innerhalb von 10 Sekunden am Ende auf dem Podium. Also ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die Abstände werden etwas größer sein bei dieser Austragung, aber das Finale in Nizza, das gefällt mir auch wirklich gut. Man schafft es immer wieder, ikonische Anstiege reinzubringen, aber ich finde die Tour wirklich sehr abwechslungsreich. Du hast das schon gesagt, wir haben Sprints, aber keinen so richtig flachen Sprint, sondern überall ist immer noch so ein bisschen was drin. Die Ausreißerinnen werden es schwer haben, aber ich glaube, so elitäre Spitzengruppen, die sich im Finale absetzen, haben so einige Chancen. Die erste Etappe wird schon sehr gefährlich sein. Ich glaube, ich befürchte so ein bisschen, dass wir da den einen oder anderen Sturz sehen, weil es eben gleich kein flacher Sprint ist, sondern hier viel auf Position ankommen wird. Gerade im Finale befürchte ich so ein bisschen, dass das schon mal so ein bisschen ausgesiebt wird. Wir hoffen es natürlich nicht, aber ja, wir werden abwechslungsreiches Rennen sehen und ich bin sehr, sehr gespannt. Für die ganze Analyse, wie gesagt, gerne in den Faszination Rennrad Podcast hören. Lass uns noch über die Favoritinnen sprechen. Wir haben auf jeden Fall wieder am Start Kasia Niewiadoma, die in ihrem Team aber unter anderem noch eine gewisse Antonia Niedermayer dabei hat. Wir haben Demi Vollering, die ein brutal starkes Team dabei haben wird mit Juliette Berthe, Celia Giry, Amber Krag, Franzi Koch, Marie Lynette und Evita Music. Wir haben Kim Lecor-Pinard am Start. Wir werden Puk Pieterse am Start haben und Yara Kasterlein. Wir werden Barbara Malciotti sehen, Monika Trinker-Colonel, Eleonora Ciabocco, Marlen Reusser, Pauline Ferrand-Prévot, Anna van der Breggen, Lotte Kopecky, Lisa Longoborghini, Paula Blasi. Das sind so die Namen, die man, glaube ich, hier jetzt erstmal auf dem Zettel haben muss für die Gesamtwertung. Wer ist für dich die Woman to beat? Wer ist deine absolute Top-Favoritin?
Ja, ich glaube, nach der Saison, die wir bisher gesehen haben, wird kein Weg vorbeigehen an Demi Vollering. Allerdings, ja, es ist wirklich ein super hochkarätiges Feld, das wir sehen. Und auch im letzten Jahr haben wir gesehen, dass es ja auch ganz anders ausgehen kann am Ende und dass wir da durchaus spannende Kämpfe dann sehen können, dass es eben dann an den großen Anstiegen eben ja am Ende doch auch individuelle Stärke sein kann, die den Unterschied macht. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was Pauline Ferrand-Prévot dieses Jahr zum Beispiel auch mitbringt als Titelverteidigerin, ob das ja nochmal so den gewissen Push gibt oder ob das vielleicht auch so einen gewissen Druck mit sich bringt, der es so schwieriger macht. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, bei Pauline Ferrand-Prévot bin ich mir auch sehr unsicher, was wir sehen werden, denn sie hatte jetzt ein gutes Frühjahr mit Platz 2 bei der Ronde, Platz 3 bei Paris-Roubaix, aber dann in den Ardennen war sie schon nicht mehr ganz vorne dabei. Die Vuelta hat man sie so gar nicht richtig wahrgenommen. Auch im letzten Jahr war es eher ruhig vorher und dann war sie auf dem Punkt da. Ich glaube, ihr kommt die Strecke jetzt nicht so ganz entgegen, weil es eben noch weitere Etappen gibt, die durchaus eine Rolle spielen. Das Zeitfahren dürfte ihr bei ihrer Gewichtsklasse eher gar nicht entgegenkommen. Da wird sie eher Zeit fressen. Und auch die Etappen rund um Nizza und Etappe 5, die ich ja auch hervorgehoben habe, da wird es viel um Abfahrt auch gehen. Auch da hat sie mit ihrem Gewicht, glaube ich, eher einen Nachteil. Ich bin sehr gespannt, ob sie die Zeit dann rausholen kann hoch zum Mont Ventoux. Ob sie da dann wieder eine so absurde Leistung zeigen wird. Was traust du mal Marlen Reusser zu? Die hatte ja auch ein durchwachsenes Jahr bislang, auch dank ihrer oder aufgrund ihres Sturzes, aber mit dem langen Zeitfahren und so einem regelmäßigen Anstieg wie dem Mont Ventoux, ja eigentlich auch eine Fahrerin, die wir für ganz Großes eigentlich auf dem Zettel haben müssen, oder?
Ja, also wenn für Marlen Reusser alles super läuft, dann kann sie hier ganz vorne mitfahren. Bleibt so ein bisschen abzuwarten. Sie ist durchaus gebeutelt diese Saison. Was das vielleicht auch so mit ihrer Form und ihrer Vorbereitung gemacht hat. Mich würde es super freuen. Ich finde Marlen Reusser immer super beeindruckend zu sehen, wenn sie abliefern kann. Ja, im Zeitfahren sehe ich sie auf jeden Fall ganz vorne. Ja, und beim Mont Ventoux, da sehe ich durchaus auch, dass sie das rocken kann. Da ist aber dann eben auch die Frage, wie stark ist die Konkurrenz und wenn die Lücke aufgeht, kann sie die nochmal zufahren. Und von daher bin ich da sehr, sehr gespannt und hoffe einfach, dass die Form da ist für sie.
Lass uns über eine weitere Titelverteidigerin blicken. Erstmal Canyon SRAM mit einem neuen Trikot ohne Sonderkrypto drauf und in einem wunderschönen Design. Du hast mir vorhin schon geschrieben, dir gefällt's richtig, richtig gut.
Ja, ich finde, das ist deutlich heller, wirkt so ein bisschen aufgeräumter auch als das alte Trikot. Und für mich ja, hat das direkt so Sommer-Vibes. Also das passt total zum aktuellen Wetter. Und von daher, genau, ich habe das, du hast mir das geschickt und dachte direkt, nö, das ist ein deutliches Upgrade zu vorher.
Wie schätzt du denn die Teamdynamik bei Canyon ein? Also ich bin ja immer ein Verfechter der Aussage, dass Kasia schon im Hochgebirge so ein bisschen angreifbar ist. Das hat man nicht erst einmal gesehen. Dafür liegen ihr diese Etappen auch um Nizza, auch die fünfte Etappe und diese Punchy-Ankünfte zu Beginn auch. Kannst du dir vorstellen, dass wir eine richtige Doppelspitze mit Antonia Niedermayer sehen, die ja gerade mit dem Zeitfahren und dem Mont Ventoux auch zwei Etappen hat, die ihr wirklich auf den Leib geschneidert sind? Oder glaubst du, nachdem sich jetzt Antonia Niedermayer so ein bisschen beim Giro austoben durfte, gehen sie jetzt hier all in für Kasia?
Ich hätte tatsächlich eher in die Gegenrichtung gedacht, dass wir beim Giro Antonia Niedermayer unfassbar stark gesehen haben und dass das vielleicht tatsächlich eher so ein paar Punkte für sie sind und man deshalb eher bei Canyon SRAM vielleicht überlegt, eine Doppelspitze zu fahren. Ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie sehr man da dann bereit ist, quasi alles auf eine Karte zu setzen oder ob man tatsächlich erstmal guckt. Ich bin ja grundsätzlich Fan von Doppelspitzen und finde, dass man da eben versucht, so eine gewisse Dynamik aufzubauen, dass das durchaus ja von Erfolg gekrönt sein kann. Allerdings muss es dann eben auch funktionieren.
Ja, bin ich bei dir. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen. Canyon generell ein spannendes Team mit Rosa Maria Klöser, einer Fahrerin, die man vor allem aus dem Gravel-Bereich noch sehr gut kennen dürfte, 30-Jährige, die hier das zweite Jahr jetzt bei Canyon unter Vertrag ist und hier ihr Tour de France-Debüt feiern darf. Da bin ich sehr gespannt, wie sie sich zeigen kann. Dann haben wir ja noch Franzi Koch und Liane Lippert schon bestätigt als Teilnehmerinnen aus deutscher Sicht. Und auch Hanna Ludwig und Linda Riedmann werden dabei sein. Hanna Ludwig für Cofidis und Linda Riedmann für Lotto Intermarché. Da bin ich sehr gespannt, was sie zeigen können. Lass uns über zwei Namen dann gerne noch abschließend sprechen. Kimle Kurt-Benahr führt das Team an von AG Insurance, was auch Urška Žigard wieder dabei hat. Auf die bin ich auch ganz gespannt, gerade berghoch. Doch eine Fahrerin, die immer mal wieder für eine gute Performance gut ist. Aber was traust du Kimle Kurt-Benahr durch? Ich habe mich tatsächlich in dem anderen Podcast dazu hinreißen lassen, sie als Überraschung auf Podium zu tippen. Aufgrund der starken Leistungen am Schlusstag bei der Tour de Suisse ist auf jeden Fall ein absoluter Hot-Take, weiß ich. Ist auch nicht, ich wollte einen Hot-Take unbedingt bringen, ist auch nichts, wofür ich jetzt sterben würde. Auf dem Berg werde ich auf jeden Fall nicht sterben, aber ist das was du dir auch vorstellen kannst oder bin ich da ein bisschen zu optimistisch? Ich habe gedacht, Zeitfahren ist okay, die Mont Ventoux-Ankunft auch da wieder sehr gleichmäßiger Berg, ist super eklig, weiß ich, aber traue ich ihr irgendwie zu und diese mittelschweren Etappen, die kann sie ja wie keine andere.
Ja, es überrascht mich jetzt schon auch erstmal so als Take, also Hot Take unterschreibe ich auf jeden Fall, aber mal so mit einem Blick auf das Team, das AG da mitbringt und ja, auch was du so zu Kimle Kurt sagst, finde ich das jetzt gar nicht so abwegig. Ich würde sagen, das sind ganz klare Außenseiterchancen aufs Podium, aber ich würde es jetzt auch nicht direkt für unmöglich halten. AG Insurance hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auch als Team wirklich stark zusammenarbeiten können, dass sie bei der Tour präsent sind. Und von daher wäre ich auf jeden Fall beeindruckt, wenn sie das schafft, aber wäre nicht total überrascht.
Ja, wie gesagt, Vierte bei der UAE-Tour, wo sie auch nah dran war am Podium, jetzt ebenfalls Vierte bei der Tour de Suisse. Es wäre irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sehen immer irgendeine Überraschung bei der Tour de France Femme und ich habe mich jetzt einfach mal hinreißen lassen, sie da hervorzuheben. Ansonsten Cedrine Kerber-Oll, vielleicht noch eine ganz spannende Fahrerin, die ja auch schon durchaus Ambitionen gezeigt hat in Richtung Podium bei der Tour de France Femme. Und noch ein kleiner Geheimtipp ist für mich auf jeden Fall Eleonora Ciabocco, klare Top-10-Kandidatin für mich. Die war jetzt lange verletzt raus, hat ihr Comeback jetzt bei der Tour de Pologne gefeiert und vorher schon bei den italienischen Meisterschaften, aber eine, die durchaus hier in die Top 10 fahren kann und fürs weiße Trikot interessant wird im Sprint. Ich glaube, da führt kein Weg daran vorbei, Lorena Wiebes zu tippen, aber auch Marianne Vos und zum Beispiel Charlotte Kohl werden ja am Start stehen, von daher auch da wird es spannend werden. Und damit wollen wir es einfach mal abwrappen, aber nicht ohne von dir noch die Frage beantwortet zu bekommen, wer gewinnt sie denn nun, die Tour de France Femme? Ist es für dich Demi Wollering oder lässt du dich auch zu einem anderen Tipp hinreißen?
Der einfache Tipp wäre natürlich, Demi Wollering jetzt zu sagen, weil sie einfach, ich würde fast sagen, das stärkste Team mitbringt, weil sie die Ambition mitbringt und ja, wie gesagt, ne, mit die stärkste Fahrerin einfach ist, glaube ich. Aber das ist ja langweilig. Ich finde, Hot Takes, das haben wir hier festgehalten. Und wenn ich mich mal für irgendwas entscheide, ist viel spannender als immer so dieses Taktiere. Und ich sag, Paula Blasi, was sie in Spanien kann, das kann sie in Frankreich wiederholen. Die ist in Topform und die überrascht dieses Jahr alle. Und deswegen wird sie auch in Frankreich alle überraschen.
Ja, ich bin da auch wahnsinnig gespannt auf die Teamdynamik. In dieser Longo Borghini ja auch irgendwie mit einem schweren Jahr nicht so ganz aus dem Puschen gekommen, ist in Bestform sicherlich ja auch eine absolute Gesamtsiegkandidatin, auch mit Blick auf das Profil. Und bei Paula Blasi frage ich mich, darf sie denn, wenn sie das Team nun wirklich verlässt nach dieser Saison, hat man bei UAE da so viel Interesse, ihr jetzt nochmal diese Plattform zu geben? Oder sagt man, nee, du ordnest dich jetzt schön mal unter? Da sehe ich auch eine Menge Spice bei UAE. Also spannender Tipp auf jeden Fall, wäre absoluter Wahnsinn, ähnlich vergleichbar wie mit einem Toursieg von Paul Six Hass, glaube ich. So von dem Talentlevel her, was die beiden haben. Ja, ich bleibe dabei, was ich auch im anderen Podcast gesagt habe. Ich glaube, Demi Vollering wird die erste zweifache Toursiegerin werden. Ich traue, wie gesagt, Kim LeCourt einiges zu und auch Marlen Reusser kann ich mir auf dem Podium gut vorstellen. Und dann, ja, hört für mehr einfach gerne in den anderen Podcast rein. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir wollen es jetzt hier ein bisschen kürzer fassen und dann umso ausführlicher über die Tour reden, wenn sie dann in den Büchern ist. Wir blicken noch auf ein anderes Ergebnis, nämlich die Tour de Pologne. Der Frauen war in der letzten Woche, da hat Lorena Wiebes einen Clean Sweep hingelegt, also 3 Etappensiege und den Gesamtsieg, was man halt so macht, irgendwann im Juli, wenn man Lorena Wiebes heißt. Heute gab es auch noch den Auftakt der Tour de l'Ain in Frankreich, den gewann Noah Hobbs im Sprint von IF. Sehr talentierter Sprinter, den ihr auf jeden Fall euch auch merken solltet, so ein klassischer Sprinter-Typ. Alberto Danese 2. und Bohemond Barilo für das französische Nationalteam 3., 4. dann Matteo Milan von Groupama FDJ, der Bruder von Jonathan Milan. Und noch eine weitere News, Jasmin Lichti, die wir ja hier schon öfter mal hervorgehoben hatten, die wechselt tatsächlich von Nexities, also dem Schweizer Team, zu Canyon für die neue Saison. Da hat man sich mal daran gehalten, dass man tatsächlich nicht mehr bis zum 1.8. warten muss, bis man Transfers bekannt gibt, und Canyon hat das genutzt und hier schon einen wirklich spannenden Transfer bekannt gegeben. Ich freue mich sehr zu beobachten, was sie nächstes Jahr so zeigen kann. Das war eine sehr lange Folge, 1,5 Stunden hier, dann könnt ihr euch noch 1,5 Stunden Tour de France Femme Vorschau anhören und dann habt ihr gute 3 Stunden diese Woche. Am Wochenende ist noch die Klassiker San Sebastian. Ich würde mich jetzt mal noch nicht dazu hinreißen lassen, dass es auf jeden Fall am Sonntag eine neue Folge gibt. Behaltet dafür gerne die sozialen Kanäle von uns im Blick. Wir müssen uns da, glaube ich, noch abstimmen. Und dann werdet ihr uns entweder am Sonntag hören oder dann in 1,5 Wochen mit dem Rückblick auf die Tour de France Femme dann mit den anderen Rennen mit einbezogen. Da ja, sprechen wir einfach nochmal drüber. Seht es uns nach, es ist auch für uns Sommer und viel zu tun trotzdem. Und von daher, ja, danke auf jeden Fall wieder dafür, dass ihr eingeschaltet habt, uns viele Fragen hinterlassen habt. Gebt uns gerne Feedback oder hinterlasst uns eine Rezension bei der Podcast-App eurer Wahl. Das unterstützt uns sehr und kostet nichts. Und ja, ich kann mich wie immer nur bedanken, auch bei meinem Co-Host, bei Bent. Danke dir für die wirklich unfallfreie Aufnahme dank Wout van Aerts Handytarif und dass du dich hier aus Frankreich zugeschaltet hast. Das hat mir wie immer große Freude gemacht und deshalb gehören die letzten Worte wie immer dir.
Ja, und wie immer kann ich mich nur anschließen. Ich hatte riesig großen Spaß. Ich hatte riesig großen Spaß hier im Podcast, bei der Tour und vor allem auch mit all den Interaktionen, die ich auf Blue Sky überwiegend mit euch hatte in den letzten Tagen, mit Fragen rund um die Tour, mit Fotos, die ich geteilt habe vom Streckenrand. Und es hat alles riesig großen Spaß gemacht. Die Tour ist echt ein Spektakel. Absolute Empfehlung von mir. Das euch an, wenn die Tour ist. Aber generell, schaut euch Radrennen an. Also wirklich einfach mal vorbeikommen, wenn ein Radrennen in der Nähe ist. Macht immer Spaß und ist sicherlich bei Rennen, die nicht die Tour de France sind, auch einfacher und weniger Gedränge. Macht das und wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.